Herzlich willkommen im pazifischen Nordwesten und herzlich willkommen zur 866. Ausgabe des Sneak Pods. Wir besprechen heute für euch den Film The Order. Mit mir hier der FBI-Agent Christoph Perner.
Guten Abend.
Und seine Kollegin ist Robert Krüger.
Christoph, du hast da noch Nasenbluten.
Und wir haben einen fantastischen Gast heute Abend als der Korb, unser lieber Freund, der Willems.
Hallo. Und derjenige, der gerade sein Kreuz im Vorgarten löscht, ist Stefan Giesbert.
Guten Abend. Hast du mich gerade als Nazi vorgestellt?
Genau. Mach das aus, wir wollen diese Aufmerksamkeit nicht.
Ja, schön, dass du mal wieder da bist.
Gerne.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Aus dem fernen Saarland zugeschaltet. Ja. Fantastisch.
So fern ist es ja gar nicht.
Nee, eigentlich ist man ja rucki-zucki dort.
Das stimmt.
Ja. Für alle die, die dich jetzt noch nicht aus diesem Sneakpot hier kennen, wo könnte man dich sonst im Internet schon über dir in diesem Internet schon über den Weg gelaufen sein?
Ach, da gab es so einiges, aber aktuell gar nichts mehr, aber in der Vergangenheit war ich ja schon auch des Öfteren bei euch, also immer mal wieder als...
In der 500 zum Beispiel.
Das, in zwei Folgen war ich ja mit dabei und davor mit diversen Audioboos.
Das stimmt, du warst der, glaube ich, am meisten Audioboos. Audiokommentare hier in den Sneakpot geschickt hat.
Ja, das ist irgendwie noch eine alte Welt.
Ja. Ja, Audioboo gibt's echt schon ewig nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was ist denn unter der Domain heute? Weiß das jemand? Ich guck gerade mal.
Das war wahrscheinlich eine gute Idee. Für die, die das nicht mehr kennen, da konnte man sowas wie Schnell-Podcasts, kurze Sprachnachrichten an alle, die einen abonniert haben, schicken. So ging das doch irgendwie, ja?
Ja, und jetzt ist es eine News Publishing Agency, wo einfach irgendwie so belanglose AI-News stehen, so sieht es auf den ersten Blick aus. Wahrscheinlich tue ich jetzt irgendwem Unrecht, aber es wirkt nicht so, als müsste man da öfter hingehen. Naja, egal.
Gut.
Ja, wir haben einen Film geschaut.
Genau. Der Willems hat uns einen Film mitgebracht, und zwar The Order. Worum ging's?
Ich versuch's mal zusammenzufassen. Und zwar geht's um die gleichnamige Gruppe weißer Rassisten, die im Jahr 1983 Banken und Geldtransporter überfallen, und im weiteren Verlauf wird auch noch ein Radiomoderator getötet. Und die Gruppe wird von Bob Matthews, gespielt von Nicholas Hoult, angeführt, und die handeln nach ihrer eigenen Bibel, welche mehrere Ziele verfolgt, unter anderem die Rassentrennung und am Ende die US-Regierung zu stürzen. Und parallel lernt man noch den FBI-Agenten Terry Husk, der von Jude Law gespielt wird, kennen, der in ein abgelegenes Gebiet im Westen Amerikas versetzt wird oder sich hat versetzen lassen, eigentlich um eine ruhige Kugel zu schieben und so ein bisschen, ja, nochmal irgendwie, ich glaube auch so ein bisschen kommt durch, dass er die nochmal seine Ehe retten möchte oder so, dass dann, der scheint vorher relativ viel, ich weiß gar nicht mehr, wie es war.
Der kommt doch von da, oder?
Nee, der kam nicht von da, aber der war irgendwie in Mafia-Geschichten involviert und irgendwie wollte er da nochmal, ja, ein bisschen kürzer treten am Ende. Aber das gelingt ihm leider nicht, weil er erkennt da irgendwie einen Zusammenhang, weil er, ich glaube, genau diese Bibel halt erkennt und da die ganzen Überfälle und alles halt miteinander verbinden kann. Und dann geht's halt darum, dann geht so das Katz-und-Maus-Spiel geht so ein bisschen los, also von beiden Seiten. Was dann am Ende in einer, ja, ich sag mal, in einem wilden Ende zusammengeführt wird. Bisschen wirr, glaube ich, erklärt, aber...
Ich glaube, es ist auch keine Bibel. Ich glaube, es ist ein Roman, oder?
Ja, es ist so. Also,
es ist ein Roman,
ja,
aber es wird als Bibel angesehen.
Sie nutzen es wie eine Bibel, genau. Ja, ursprünglich ist es, glaube ich, ein Roman. Mir fällt gerade nicht mehr ein, wie es hieß, aber sehr geil. Und beruht auch zumindest mal teilweise auf einer wahren Begebenheit.
Juhu.
Das,
da freue ich mich ja immer schon. Die wahren Begebenheiten. Das Leben schreibt ja die besten Geschichten.
Tut es das? Es ist loosely based on, also das, ja, okay. Dieses Buch gibt es, die Diaries of Thomas, ich habe es vergessen, wie der heißt, ist egal.
Turner Diaries, oder?
Turner, genau so irgendwie, irgendwas mit T, genau. Die gibt es und diese Gruppe The Order gab es, diesen Anführer Bob Matthews gab es. Das Ganze ist auch ungefähr so zu Ende gegangen, wie es in dem Film zu Ende geht. Diesen Agenten, der hier Terry Husk heißt, das Äquivalent von dem gab es auch. Auch wenn denen seine Familie, glaube ich, nicht ganz so zerrüttet war. Aber ich glaube so, bis auf so ein paar Eckpunkte haben sie dazwischen sich schon so Creative Liberties genommen, um das ein bisschen spannend zu machen.
Geil, wie der Bob den Genitiv gerade massakriert hat. Ich find's toll. Das hast du nur für uns getan.
Natürlich.
Oh, ich habe nicht aufgepasst, ich habe es gar nicht bemerkt.
Mit dem seine Familie, hat er gesagt, das würde der Bob nie sagen. Sehr geil.
So, wie fanden wir das? Wer möchte?
Also dafür, dass es irgendwie auf wahren Begebenheiten beruht, fand ich es ganz gut.
Du hast ja letzte Woche schon, ich sag mal, angedeutet, dass du eventuell nicht den größten Spaß haben könntest. Wie erging's dir?
Ach, ich fand's nicht so schlecht. Es ist ja, gut, ich habe das ja letzte oder vorletzte Woche schon mal und Jan hat ja da, glaube ich, auch uns beigepflichtet, Thema Amerika und wie ich mittlerweile mit amerikanischen Behördengeschichten, sage ich mal im weitesten Sinne, so innerlich umgehe und das trifft auch das hier, auch auf das hier zu, es ist ja einfach eine wohltuende Utopie, wenn wenigstens die Behörden irgendwie losgelöst von oder ein bisschen losgelöst, wenigstens in ihrer Grundüberzeugung von Rassismus und irgendwie weißer Vorherrschaft agieren. Und das ist hier halt auch so. Und deswegen muss ich sagen, es ist ganz erfrischend, weil es ist halt nicht halb so dystopisch, wie Amerika wirklich ist mittlerweile. Und
ist ja aus den 80ern.
Genau. Da war die Welt noch gut.
Die
da waren
guten alten Zeiten.
Genau, da war die Regierung wenigstens noch die Verfassung versucht haben zu ehren und die Polizei eben irgendwie versucht hat, das Gesetz durchzusetzen und das Gesetz war nicht durch einen Mann vorgegeben. Insofern, ja, ist es halt eine angenehm oldschoolige wir versuchen irgendwie zu verhindern, dass Nazis den Staat korrumpieren, Geschichte. Und das ist natürlich wohltuend in einer Zeit, wo Nazis den Staat korrumpiert haben. Ja, und es ist gute Schauspielerei, oder? Also sowohl Jude Law als auch Holt, die haben es halt schon drauf. Also
schon echt gut, ja.
Das Krasse ist, wie die den Holt hingekriegt haben. Der sieht, also zum einen, klar, man erkennt ihn als ihn, aber wenn man sich historisches Material von der Originalfigur anguckt, dann erkennt man auch diese Originalfigur in ihm. Das ist echt krass.
Ja, der Holt ist halt auch, ja, ist halt auch wandelbar, gell?
Ja, total.
Ich muss mal
Williams, gucken, wie fandst du denn das, was du uns gelegt hast?
Also zuerst hatte ich tatsächlich Angst, als ich die Ankündigung letzte Woche gehört habe und habe mir nur gedacht, oh, nicht schon wieder, das musste ich mal beim letzten Mal ja auch schon anhören. Als der angekündigte Fußballfilm war, da war ja die Vorahnung ähnlich, aber nee, also ich fand ihn eigentlich okay. Also ich finde so Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen, eigentlich schon immer ganz interessant. Und ja, es war jetzt kein Meisterwerk, es ist jetzt nichts, was man irgendwie in 3 Monaten sich noch groß dran erinnert und so, aber ja, es war eigentlich ganz nett anzuschauen und ja, tatsächlich haben mir auch die Schauspieler echt gut gefallen und auch im Speziellen Jude Law, also ich finde halt, der hat halt mittlerweile eine Optik, also früher war halt so der totale Schönling und jetzt hat er halt irgendwie so schwer zu beschreiben, aber halt so dieses Markante mit seinen Geheimratsecken und so und dem Schnäuzer, also das, ja, das hat irgendwie, es, der kann es halt wirkt schon authentisch. Was, also
der ist halt nicht nur ein Hübscher, sondern es hat schon auch...
Genau, und er hat auch keine Furcht, finde ich, davor, dass das Resthübsche, ich weiß, es fehlen mir die Worte dafür, abzulegen und komplett sich als abgefuckt, hässlich, irgendwie so durch alkoholisch drüber darstellen zu lassen. Das könnt ihr ja durchaus, es gibt da eine Szene, ich will jetzt nicht sagen, was da passiert, weil das wäre ein großer Spoiler, aber er beugt sich über eine am Boden liegende Person und die Kamera, und er ist sehr schockiert von dem, was da geschehen ist und richtig sichtlich mitgenommen, und die Kamera filmt das so aus der Subjektive des Bodens, also der am Boden liegenden Person, von unten hoch in sein Gesicht rein, und man sieht so richtig, dass das Blut schießt ihm in den Kopf, weil er sich auch so runterbeugt. Er wirkt völlig aufgequollen und die Augen, also dieses Bild, da ist Jude Law so hässlich, hast du ihn noch nie gesehen, wie diesem, wenn du das freeze framest. Und gleichzeitig transportiert dieser Blick, den er da drauf hat, so sehr diesen Schockzustand, in dem er sich befindet, und ist unglaublich wirkungsvoll. Also ich fand das auch toll geschauspielert von ihm.
Hm.
Naja, also insgesamt, also ja, ich fand, das war keine schlechte Wahl.
Nö, das war schon solid. Also naja. Ja, und ich meine, mit den nach wahren Begebenheiten, das ist halt so eine zweischneidige Sache, weil einerseits stellt es natürlich eine gewisse Nähe her, weil man sich immer vorstellt, boah, krass, das ist wirklich so passiert und so. Ja, es ist eben nicht, man kann es nicht so abtun, als ja, das ist einfach ausgedacht. Aber auf der anderen Seite hat es dann halt auch eben diese Fesseln der Realität, und du kannst dann halt nicht jeden Unsinn einfach reinschreiben, weil das dann halt so stark verfälscht. Aber ja, klar, wenn es natürlich sagt, es ist nur loosely based, dann ist es halt so ein Mittelding daraus, gell?
Naja, es sind schon viele, also diese Geldtransporter haben sie überfallen, den Radiomoderator haben sie ermordet, also es sind schon viele dieser Eckpunkte, aber ich glaube halt so das Zwischenmenschliche, was da so geredet wird zwischen den Ermittlern und zwischen dem örtlichen Sheriff und so. Ich glaube, da ist natürlich wahrscheinlich vieles einfach nicht überliefert, aber die Eckpunkte der Story, die sind einfach alle da. Und was ich halt so interessant fand, du hast es vorhin so gesagt, die Polizisten sind hier nicht am Racial Profiling und alles gleich irgendwie, sondern oder sympathisieren damit oder so. Das ist vielleicht auch was, wo ich am Anfang, als ich noch nicht so richtig verstanden hatte, dass das auf einer wahren Geschichte beruht, das ist mir dann irgendwann erst später so ein bisschen klar geworden, da hatte ich so ein paar Tropes, so ein paar typische Sachen im Kopf, die ich dachte, die jetzt bestimmt gleich passieren werden. Und die passieren halt nicht, weil sie halt in der Wirklichkeit nicht passiert sind und weil sie dann eben auch nicht einfach so in so ein Drehbuch reingeschummelt werden können, was wahrscheinlich sonst 100% wieder passiert wäre, dass wieder diese ganzen Tropes, zum Beispiel dieser örtliche Sheriff, der hat ja am Anfang, als dieser FBI-Typ aufkreuzt und diese Verbindungen herstellt und sagt, eure komische Aryan Nation da hinten, diese lustigen Nazis da hinten auf dem Feld, die sind doch bestimmt hier verantwortlich und so weiter, und da will ich mal gucken gehen, da versucht er das ja so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Und da dachte ich, alles klar, der steckt mit denen unter einer Decke und der wird von denen finanziert, der ist korrupt und so weiter und so weiter. Und nee, da macht die Bock. Story. Genau, und warum das da jetzt drin ist in der Story, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ist vielleicht nur, um uns zu misleaden, oder?
Ja, genau.
Aber man, jeder andere freigeschriebene Thriller von einem Drehbuchautor, der irgendwie so middle of the road gut ist, oder ja, er hätte das da natürlich reingebaut. Und wir alle hätten wieder gegähnt hinterher.
Genau, und dann wäre die Möglichkeit gewesen, der ist eben corrupt, oder es ist eben misleading und er ist der Gute. Aber er ist hier halt weder das eine noch das andere. Ne? Er hat einfach keinen Bock drauf. Also.
Ja, genau. Ist einfach nur so, was hat er gesagt? Das Schlimmste hier ist Falschparken oder so. Und er sagte irgend so ein, ist da hier alles harmlos bei ihm auf dem Land?
So ist das auf dem Land. Das kann ich bezeugen.
Bis auf das mit den Korrupten. Egal. Was war das? Bauunternehmer? Egal. Wir wissen.
Ich weiß nicht, ob das in der Sendung schon Thema war. Jedenfalls, ich lass uns nochmal kurz zurück zum Film kommen. Ich fand auch die Schauspielerei groß, aber was mir noch viel früher aufgefallen ist, ist die Kameraarbeit und Schnitt und Lichtsetzen. Ich fand, der Film sah die ganze Zeit so aus wie ein 70er-Jahre-Film, der zwar in 80er-Jahren spielen soll, aber ich fand, der sah so angenehm, unfassbar altmodisch aus.
Ja, das stimmt.
Und dieses Bunt, ich habe mich jetzt eben ein bisschen durch die IMDb-Fotos mal durchgeklickt, die ganz oft, dass sie jemanden von der einen Seite mit blau und von der anderen Seite mit rot beleuchten, und dadurch einen ganz besonderen Look erzielen. Und dann, wenn sie wieder in der Wüste oder da irgendwo in der Gegend unterwegs sind, nee, Wüste ist ja gar nicht, aber irgendwo auf dem Land unterwegs sind, dann ist wieder so entsättigt und farblos und dann gehen sie wieder in eine Bar rein oder so und dann ist wieder volles Rohr Farben drauf. Ich fand das sah irgendwie so cool aus. Oder auch wenn Blut auftaucht, ist es plötzlich rot. In diesem Studio ist alles braun. Also die Wahl von Farben, die Wahl von Einstellungen, auch eben die von dir beschriebene Szene, Bob, wo man einfach von unten hochfilmt und ihn da hantieren sieht, fand ich, da waren sehr, sehr viele schöne Einstellungen, schöne Kameraarbeit drin. Neben sehr guter Schauspielerei, die möchte ich jetzt gar nicht, aber ich brauche ja nicht das Gleiche zu sagen, was ihr schon gesagt
habt. Aber ich muss dem Williams recht geben, es wird wahrscheinlich nicht bleiben. Also es ist halt wirklich ein Film, den wir in 3 Wochen wieder vergessen haben. Also ich hatte diesmal schon Schwierigkeiten, jetzt am Ende der Woche mich zu erinnern, wie der Film hieß.
Das Problem hatte ich heute tatsächlich auch. Also ich musste tatsächlich auch, ich weiß gar nicht mehr, wie es am Ende gemacht hat, ob ich über Jude Law gegangen bin oder so, aber da muss ich halt sagen, sowas, ja, ich glaube, die Leistung von Jude Law, die wird schon noch tatsächlich länger noch in Erinnerung bleiben. Also
das gab da diesen einen Film, den wir gemeinsam geschaut haben mit Willems und da war Jude Law richtig gut. Was ja, ging's genau. denn da nochmal? Ich muss ja immer sagen,
Nazis.
Ich schaue im Moment die erste Staffel von Resident Alien und bei mir hat sich das im Kopf gemischt und es macht ganz schön durcheinander.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine eigenartige Mischung.
Ja, aber da sind ja auch diese Polizisten. Christoph, du hattest es gesehen. Willems, hast du das gesehen? Resident Alien?
Ich hab's auch gesehen.
Du hast auch gesehen? Ah. Diese Polizisten, die da auftauchen und die irgendwie komisch drauf sind und dann diese anderen Polizisten in dem Film jetzt wieder, die irgendwie komisch drauf sind und so. Das hat mich doch alles ein bisschen irgendwie...
Der Sheriff hier ist nicht ganz so ein cholerisches Abziehbild wie der Resident Alien, aber...
Ja, da ist jetzt die 2. Staffel gedroppt, gell?
Ja, ja. Deswegen wurde es mir jetzt nochmal penetrant vorgeschlagen und dann habe ich gedacht, ach, jetzt guckst du mir die erste Folge oder die ersten zwei und jetzt bin ich schon
bei... Du aus? Das ist schon ein bisschen fremdschämig. Aber gut, da können wir wann anders drüber reden.
Hä, hey, was ist fremdschämig?
Wo die versucht zu küssen, das war schon sehr schlimm. Da musste ich dem Chris aber auch schreiben, so, oh, die hat die gerade geküsst, ist das schlimm.
Das ist so gut. Also sag Bescheid, wenn du dann in der 2. Hälfte der 2. bist, damit wir das dann auch schauen.
Okay, alles klar. Ja, aber genau so ging es mir halt jetzt auch. Die beiden Sachen parallel geguckt und irgendwie hat es sich dann doch gegenseitig ein bisschen überschrieben.
Ja. Ich fand das Ende tatsächlich, auch wenn es halt so basierend auf der wahren Begebenheit ist, doch an einigen Stellen ein bisschen eigenartig. Also die, ja, da können wir jetzt nicht so viel drüber reden. Also sagen wir, die Tatsache, wie es dazu kommt, dass der Bösewicht, ich kann da jetzt nicht drüber reden, ohne es zu spoilern. Das sah hier so aus, als ob es die Absicht der Polizei sei, ja, beziehungsweise man hört es sogar regelrecht, wie das befohlen wird, das zu machen.
Ist halt so typisch amerikanische Polizei, oder?
Ja, aber in den Originaldokumentationen heißt es, dass das quasi ein Versehen war. Klar, wahrscheinlich, weil das auch eine Straftat wäre. Also entweder war es Absicht, aber sie haben es im Original nicht zugegeben. Und hier in dem Film ist es halt so knüppelhart Absicht von der Polizei. Und das, was dann folgte, war halt wieder so unrealistisch. Wir hatten so eine ähnliche Szene, glaube ich, damals mit in dem Sylvester Stallone-Film Samaritan oder so ähnlich.
Oh Gott, war das eine Scheiße.
Wo Leute am Schluss stundenlang in so einem Gebäude, oder stundenlang nicht, aber minutenlang in so einem Gebäude sind, wo das vor sich geht, was hier auch am Ende vor sich geht. Und du denkst dir, jetzt fallt halt alles tot um, was soll das denn jetzt? Aber hey.
Ja, das war leider sehr unrealistisch.
Das nervte dann irgendwie so, weil bis dahin war der Film eigentlich nicht dadurch aufgefallen, dass er irgendwie Sachen unrealistisch darstellt, unrealistisch zeigt oder dass irgendwie eine Seite irgendwie krasse Fähigkeiten hat, die andere nicht hat oder so, oder die komplett an der Realität vorbeigehen. Bis dahin passte eigentlich alles so irgendwie und dann, ja, dieser Showdown war ein bisschen albern, übertrieben.
Vielleicht wollten sie aber rein aus filmischem Mittel die das Ende nicht noch weiter hinauszögern. Also dass sie halt da einfach ein bisschen schneller vorgespult haben, anstatt dass sie das noch irgendwie länger belagern oder so.
Ah. Ich hätte ihn halt früher einfach reingeschickt, sozusagen.
Ja, er wurde ja gar nicht reingeschickt.
Ja, nein, ich meine als Regisseur.
Genau.
Ach so.
Noch mehr vorgespult. Der Regisseur hat ihn auch nicht reingeschickt, der ist einfach losgerannt.
Der ist einfach eine Kameras. Der hat die Kamera da aufgebaut und dann ist der einfach...
Genau, dann hat er nur noch dem Steadicam-Operator gesagt, hinterher, vielleicht macht er was Gutes.
Also ist Jude Law nicht nur ein guter Schauspieler, auch noch ein Draufgänger.
Ja, und wahnsinnig gut im Improvisieren.
Genau so wird's gewesen sein, da bin ich mir sicher.
Aber das auch geklärt.
Ah ja.
Ja, müssen wir noch einen Knopf dran machen jetzt hier.
Ja.
Oder hat noch jemand was er loswerden
Nö.
Möchte?
Ich schnitt.
Nee.
Nee, ich denke, wir haben alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Soll ich mal anfangen?
Ich würde anfangen.
Ja.
Ich gebe 7 Punkte.
Okay. Gut. Das war kurz und knapp. Weiter geht's, Stefan.
Ja. Ich gebe 6,5. Mir ging ein bisschen zu langsam los oder war die ganze Zeit etwas langsam, hat dann zwischendrin ein bisschen Pace verloren. Also das fiel mir dann mal ein bisschen schwer, aber sonst tolle Schauspielerei, toller Look. Das konnte ich schon sehr genießen, deswegen 6,5 Punkte.
Ja, ich schließe mich dem Willems an. Ich gebe 7 Punkte. Ich fand den auch eigentlich ziemlich rund. Idee zu lang würde ich vielleicht mitgehen. Ende ein bisschen weird, überzeichnet. Aber insgesamt hatte ich Spaß dran. Also sofern man an dem Thema Spaß haben kann, so an der filmischen Umsetzung hatte ich Spaß auf jeden Fall.
Ja, geht mir ähnlich. Aber das Einzige, was ich bemängele, ist halt, dass ich ihn vergessen haben werde in 2 Wochen.
Du lässt es also dem Film deiner eigenen Erinnerungslücken an.
Er ist eben nicht sowas, wo man irgendwie noch weiterdenkt oder so, wie in anderen Filmen, den ich die Woche gesehen habe, wo ich mir noch Gedanken drüber mache oder der einfach so bewegend ist, dass er irgendwas hinterlässt. Also der hinterlässt halt echt nicht viel. Aber während man so drinsteckt, der ist schon solid gemacht, sowohl was Kamera, Beleuchtung, Schnitt und Schauspielerei angeht. Und deswegen gebe ich ihm 6 Punkte.
So eng waren wir schon lang nicht mehr zusammen.
Wenn man so überlegt, dass dieses Playbook, was die da versuchen durchzuspielen, danach zu diesem Una-Bomber und im Grunde auch zum Sturm aufs Kapitol irgendwie so hinführt, ja, also dass es ja immer wieder dasselbe Ding ist, eigentlich gäbe der genug Anlass zum weiter drüber nachgrübeln. Ja, irgendwie ist auch alles so klar, dass man nicht groß drüber nachgrübeln will. Ja. Man denkt sich, ja, scheiße, ist halt so, Punkt. Ja, hab ich verstanden.
Genau. Ja,
das ist schon irgendwie bitter. Ja, da kann man nur noch saufen, würde ich sagen. Ne?
Das ist aber eine fantastische Überleitung. Wird in dem Film auch da wieder, die waren ja dauernd in der Bar und da haben die mit der Frau, haben die gesagt, ach nee, das war aus Resident Alien, wo die mit der gesoffen haben.
Nee, das stimmt schon. Die haben auch mit der Frau in der Bar gesessen und gesoffen. Das ist schon auf beiden passiert.
Ja.
Ja,
Was gibt's bei dir, Christoph? Du hast doch schon ausgetrunken und wieder angefangen.
Ja, aber ich trinke halt nicht passend zum Film. Ich hatte ja hier eine Party gemacht und hatte deswegen Himbeerpüree gekauft. Und da habe ich jetzt noch Reste und das ist mir heute eingefallen. Und wir haben heute Müsli zum Abendessen gegessen, da hatte ich im Himbeerpüree ins Müsli gemacht und so, war alles sehr gut. Und da hat meine Frau gefragt, warum hast du das denn? Und habe ich gesagt, naja, für die Party, um Himbeerdaikiris zu machen. Und da hat sie gesagt, also mir hast du noch nie ein Himbeer-Daiquiri gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich kann dir jeden Abend Himbeer-Daiquiri machen, ist kein Problem. Und dann haben wir die Kinder ins Bett gebracht, ferngesehen, Kinder und so weiter, ja. Und irgendwann, und dann war ich noch auf Toilette und dann habe ich schon auf Toilette so gemerkt, so, okay, gleich ist Aufnahme, ja, so 5 vor, jetzt gehe ich mal runter und baue mal einen Computer auf und so. Dann baue ich den Computer auf und es ist halt 2 vor 9, dem Zeitpunkt, wo wir uns eben immer zum Aufnehmen. Und da sagt meine Frau halt so aus dem Wohnzimmer, ja, wo ist denn jetzt mein Himbeer-Daiquiri?
Ich kann dir jederzeit
jeden Abend.
Da habe ich gesagt, ja, okay, ich sag den Jungs mal, dass es ein bisschen später wird, ich mache noch einen Himbeer-Daiquiri. Und das habe ich gemacht und ich habe aber absichtlich zu viel gemacht, so dass für mich auch noch einer abfiel. Und der wurde jetzt schon während des Trinkens kleiner, deswegen habe ich ihn jetzt mit Bourbon noch ein bisschen verlängert. Deswegen ist es jetzt ein Himbeer. Was ist das denn dann?
Mit Rum und Whisky in einem Drink ist es dann gar nichts mehr.
Grandios. Aber Bourbon und rote Frucht funktioniert auf jeden Fall.
Ja, super.
Funktioniert also super. Bourbon und Kirsch hat man doch schon. Bourbon und Wassermelone ist doch auch so grandios.
Echt?
Ja, ja.
Okay. Ich habe mittlerweile noch zweimal Bourbon nachgegossen. Und wieder einen anderen Bourbon. Weil der Four Roses jetzt schon leer ist, den ich drin hatte. Und wodurch es jetzt schon, also es ist noch rosa, aber es ist schon recht Bourbon-lastig. Aber funktioniert immer noch gut. Ja, das von mir. Ich glaube, das haben sie nicht getrunken in dem Film.
Über den nee, eher nicht
so viel getrunken.
War nicht so die Zeit.
Ja, was trinkt ihr?
Ich wollte mich jetzt nicht groß an dieses Thema, mich nervt das so sehr, auch dass die Nazis da auch saufend gezeigt werden und irgendwie habe ich gedacht, naja gut, Amerika werden sie wahrscheinlich Bourbon gesoffen haben oder Rye oder so, ist mir auch wurscht. Und dann habe ich vor 2 oder 3 Tagen irgendeine Webseite, wo was aus einem ganz anderen Zusammenhang mit Carré stand. Und da war mir klar, Vieux Carré muss es mal wieder sein. Habe ich vor 2 Tagen schon getrunken. Ich finde es einfach so ein unfassbar guter Drink. Also Rye, Cognac und Wermut zu gleichen Teilen mit ein bisschen Benediktin und Bittern abgeschmeckt. Grandioser Drink. Ultra komplex, aber sehr, sehr lecker. Deswegen gehe ich jetzt rüber und hole aus meinem Gefrierschrank mein Glas Vieux Carré, was da für mich vorkühlt, und verfeine das noch ein bisschen mit Eiswürfeln. Ich bin gleich zurück.
Fantastisch. Ja, ihr kennt mich. Ich trinke natürlich amerikanische Whiskys, wenn es Filme gibt, die irgendwo im amerikanischen Hinterland spielen. Und der hier spielte in Idaho und Washington State. Da gibt's jetzt, soweit ich weiß, keine nennenswerten Whiskys, die zumindest nicht die in meinem Schrank stehen würden. Und es gibt eine Szene, wo die, nicht nur die Nazis, die den Whisky gesoffen haben, sondern es gibt auch eine Szene, wo die Jude Law-Figur in der Bar sitzt und mit seinem Deputy, mit seinem Assistenten da, den er sich da angelacht hat, und dann sagt hier Whisky und für ihn auch und quasi 2 davon bestellt. Und ich trinke jetzt, ich dachte, die werden wahrscheinlich nicht so High-Class-Zeug gesoffen haben, sondern so, wenn du einfach nur sagst Whisky, dann kriegst du halt so, was da so im Pouring ist. Und deshalb habe ich jetzt auch mal so ein Basic-Ding gegriffen und habe hier Jim Beam Pre-Prohibition Rye. Und den trinke ich jetzt einfach.
Sehr gut.
Willems, was gibt's bei dir?
Also mich hat eigentlich tatsächlich im Film nur ein Getränk angesprungen, also direkt schon zu Anfang. Und das war das Blut von christlichen Babys.
Wow, okay.
Jetzt geht's ab. Und deshalb hast du das jetzt einfach mal in deinem Glas.
Hab kurz drüber nachgedacht, aber mich dann am Ende dann doch für eine Paulaner Spezi entschieden.
Sehr gut.
Die Hinleitung ist sehr gut.
Hast du in deinen Schrank geguckt, Babyblut, nur noch eine halbe Flasche, brauche ich noch für später, lasse ich stehen.
Ja, sehr gut. Man weiß nie, ob man das irgendwie noch gebrauchen kann.
Absolut.
Oh Mann, naja, aber ich hatte tatsächlich mir vorgenommen, irgendwie darauf zu achten, was so vorkommt und so. Und ich glaube, es war wirklich in der ersten Minute, wurde davon geredet. Direkt am Anfang bei dem Telefongespräch von dem Radiomoderator.
Stimmt, ja, da kam das vor.
Der Film fing ja so harmlos an und wurde dann so in diesem Waldstück so nach ein paar wenigen Sekunden schon so überraschend krass blutig. Und wie der Typ auch verreckt ist da, da dachte ich so, okay, wenn das so weitergeht, meine Herren. Aber es ist dann zum Glück nicht ganz so weitergegangen.
Aber da fällt mir noch eins ein. Die Szene habe ich mir, glaube ich, 3-mal angeschaut, aber ich kam nicht wirklich zu dem Ergebnis. Also nach dem Banküberfall war das, wie sie im Auto sitzen. War das wirklich eine Fahrpatrone? Oder ist da irgendwas schiefgegangen? Ihr wisst, was ich meine?
Ja. Da habe ich auch drüber nachgedacht. In dem Augenblick, als er denn gesagt hat, das ist eine Fahrpatrone, dachte ich so, okay, ich habe das für was anderes gesehen. Aber es wird dann nie wieder darauf eingegangen. Und
nee,
dann dachte ich,
es fehlt auch keiner, oder?
Es fehlt auch keiner, so zumindest nicht offensichtlich.
Ja, irgendwie sehen sie auch alle ein bisschen gleich aus. Also es
das war, stimmt, ja.
Juhu, schwer zu sagen. Endlich mal, der es auch so sieht wie ich.
Ja, nee, das da, definitiv nicht. Also, aber da waren halt viele bärtige, langhaarige, also da sind ja einige rumgerannt. Ja. Also da, das war jetzt auch im Auto ein bisschen schwummrig so, also man konnte es halt schwer sagen. Also ich weiß nicht, es wurde auch Auto, relativ schnell weggeschnitten. Hast du
Fahns geschaut oder was?
Nee.
Dum, dum, dum.
Es war im Auto ein bisschen schwummrig.
Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, ja, Christoph, sag uns doch mal, dass du nicht zugehört hast, ohne uns zu sagen, dass du nicht zugehört hast.
Oh, es ist einfach keine gute Idee, wenn man sich so einen kräftigen Drink macht,
doch,
den in den Froster zu stellen,
ah,
und dann Eiswürfel reinzumachen, weil dann ist dieses ganze Verdünnen passiert halt einfach nicht, weil es alles gleiche Temperatur hat und jetzt muss ich
ein bisschen warten,
bis der hier.
Und was passiert, wenn du davon jetzt einen großen Schluck nehmen würdest, bestimmt ungesund, oder? So minus 18 Grad kalte Flüssigkeiten in sich reingießen.
Also ich habe schon mehrere kleine Schlucke genommen und die tun gut, die wärmen.
Ja, vor allem ist der Drink halt noch super stark jetzt.
Der ist ultra stark, der ist noch nicht richtig balanciert.
Du musst ein bisschen ausbrüten, setz dich mal drauf.
Brüt, und
gackern dabei ein bisschen.
Brüten bei euch die Hühner schon wieder oder was?
Die brüten meine Drinks aus, ja. Nee, die brüten nicht.
Was war das eben für ein Kronkorken? Willems, warst du das?
Das war meine Spezi.
Ah.
Sehr gut.
Dann cheers in diesem Sinne.
So, was haben wir denn noch?
Einer von euch hat noch den Film Drei Musketiere mitgebracht.
Oha.
Ist das nicht so das ganz alter?
Hier gibt's ganz Fisch. Ja, es gibt Haufen.
Nein, persönlich.
Es gibt,
ich weiß, ich hab's so einmal gesehen in der.
Ja, natürlich. Es gibt
den Klasse in Köln auf Kursfahrt.
Ryan Adams. Klar, den gibt's natürlich, aber den habe ich nicht gesehen.
Da hatte sich, jetzt muss ich ganz kurz einwerfen.
Ja, mach.
Da hatte sich auf Kursfahrt jemand so Spaßhandschellen gekauft und hat sich versehentlich im Kino angekettet. Und es war wirklich.
Nee, warum?
Sehr umständlich, den da wieder rauszubekommen.
Das hat er schon selbst gemacht, oder?
Ja, ja. War jemand, ja, der hatte mit diesen immer, der hatte die vorher schon, keine Ahnung, hat damit immer so rumgespielt und gemacht und getan. Und irgendwie hat er dann, ach, guck mal, kannst du dich auch hier festbinden und dann, kannst du mir mal gerade helfen? Ich komme hier nicht mehr. So, ja, das machen wir nach dem Film. Nee, jetzt, ich sitze hier, ich komme hier gar nicht weg. Und so.
Was für ein Depp.
Ja, das war ein bisschen unangenehm.
Also der Drei Musketiere, Bryan Adams hat nur die Musik gemacht, aber der ist von 93, nur damit wir das auch noch komplett haben.
Genau, der, den ich gesehen habe, der ist von 2004.
Ist auch erst 20 Jahre alt.
Gott. Also ist ein bisschen jünger. Und der heißt Mickey, Donald, Goofy, die drei Musketiere. Also es ist nicht der, der in Würzburg gedreht wurde, wo ein Freund von mir mitgespielt hat, den wir auch hier schon besprochen haben. Nee, es ist Disney, Donald Duck und Mickey Mouse und so. Wir hatten nämlich das Problem, dass in der Schule meiner Kinder das Thema jetzt an Fasching war, dass sie in einer Verkleidung kommen sollen von einem Film oder einer Serie, also eine Figur aus einem Film oder einer Serie.
Das war die Aufgabe, oder was?
Das war die Aufgabe, ja.
Da hätte ich ja schon keinen Bock mehr, wenn ich da noch so enge Rahmen gesteckt kriege. Bei uns gab es die Vorgabe, ihr könnt kommen, als was ihr wollt, aber keine Waffen und auf gar keinen Fall Squid Game.
Also. Na gut. Das hätte ins Thema gepasst, Squid Game.
In der Schule, also.
Ja, ja.
Ja, es ist leider Thema in den Grundschulen. Es ist verrückt. Ja, aber
deine Tochter ist in der zweiten Klasse, oder?
Ja, genau. Aber das Fragezeichen, was du da gerade über dem Kopf hast, habe ich auch über dem Kopf. Aber das ändert nichts daran, dass da ganz viele Kids offensichtlich von ihren Eltern gestattet kriegen oder sonst wie machen, Squid Game zu gucken und das dann in der Schule repetieren, möchte ich fast sagen.
Oder sie kriegen es irgendwie mit, ohne es zu gucken. Das kann ja auch sein.
Vielleicht kriegen sie erzählt von großen Geschwistern.
Und ja, irgendwie sowas. Ja, nun gut. Aber auf jeden Fall, mein Sohn ist da natürlich auch sofort aus seiner Komfortzone raus, weil er war bisher immer Landkarte. Und als Landkarte kann man eben schwer gehen. Wir haben dann versucht, das irgendwie hinzu argumentieren, so, ja, das ist eben hier die Schatzinsel von Stevenson und du bist die Landkarte und so. Aber
Landkarte ist Schatzkarte. Auch ein lustiges Kostüm, ja.
Ja, das ist halt mein Sohn, ja. Und dann hatten wir aber, ist mir eingefallen, dass ich damals, ich glaube in der 5. Klasse oder so, als Musketier gegangen war und meine Mutter eben so ein Musketierkostüm genäht hatte. Und das ist natürlich noch da. Und dann haben wir ihm das angezogen. Und da er natürlich auch noch nie einen Musketierfilm gesehen hatte, habe ich eben dann gefunden, dass es eben auf Disney diese Mickey, Donald, Goofy Version von den drei Musketieren gibt. Und dann haben wir uns die angeschaut. Und die ist erstaunlich gut. Die hat richtig Spaß gemacht. Also ich war war sehr überrascht. Weil es ist halt typische, ja, Donald Duck, Mickey Mouse Slapstick. Also es ist halt wirklich der albernste Unsinn, den man sich vorstellen kann. Aber es ist gleichzeitig auch eine echte Musketiergeschichte. Weil halt Musketiergeschichten auch alberner Slapstick-Unsinn sind, passt es halt sehr gut. Also es ist wirklich sehr passend. Also sie spielen da halt so Underdogs, die gerne Musketiere sein würden und die aber eigentlich nur bisher nur zum als Putzhilfe zum im Schloss tätig sind. Und Kater Carlo, der hier ein möchtegern Thronräuber ist, stellt sie als Musketiere dann ein, um die Königin zu beschützen, weil er weiß, dass sie halt nichts taugen, und stellt sich raus, sie taugen halt doch was, weil sie zusammenhalten und weil sie eben nicht nur klein und dumm und was ist der dritte? Ich weiß nicht. Den wird allen so ein Attribut zugeschrieben. Mickey Mouse ist zu klein und Donald ist zu feige und Goofy ist zu dumm und deswegen kann aus ihnen nie ein Musketier werden. Und aber es ist eben alle für einen, einer für alle, und deswegen ja, sind sie eben kombiniert am Ende dann doch gute Musketiere und doch gute Wachen der Königin, die von Minnie Maus natürlich gespielt wird. Und mit bisschen Liebesgeschichte und viel Action und viel Spaß. Und es ist wirklich sehr erfrischend und auch für Erwachsene sehr gut anzuschauen. Also große Empfehlung für den Drei-Musketier-Film von 2004 auf Disney.
Cool. Hm? Oh, das klingt ja sehr gut.
Die Kinder haben es halt krass geliebt. Also, weil es wirklich lustig ist. Also, ja. Nee, kann man gut schauen. Auch mit kleineren Kindern schon.
Das und generell hatten sie schon Berührungspunkte mit Mickey Mouse?
Gar nicht mal so viel. Also, der Große hat mal so lustiges Taschenbuch gelesen, so alte von mir oder von meinem Onkel oder so. Also, so richtig alte eigentlich, aber so, dass wir im Fernsehen, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt im Fernsehen schon mal Donald Duck. Ah doch, DuckTales haben sie eine Zeit lang geschaut, aber auch die alten DuckTales-Geschichten, die ja auch so etwa aus der Zeit kommen, ne? So ja, Jahrtausendwende, würde ich sagen, oder ein bisschen älter sind die.
Nee,
ja,
DuckTales müsste 90er. Noch älter sein. Das.
Ja, ja, das 90er, der 90er, eventuell ja. Ende ja. 80er.
Echt, so alt meinst du?
Ja, ich glaube schon, das ja. Ist doch so die gleiche Zeit wie Gummibärenbande oder sowas.
Nee, das glaube ich nicht.
Doch, ich glaube schon, oder?
Ich glaube, DuckTales war so, da war ich, bin ich schon ein bisschen zu alt für, und Gummibärenbande nicht. Aber egal. Also auf jeden Fall, das ist so, ja. Die haben nicht wahnsinnig viele Berührungspunkte mit Mickey Mouse bisher gehabt, aber das funktioniert sehr gut. Ist schöner Klamauk.
DuckTales ist von 1987.
Oh wow, krass. Dann ist Gummibärenbande vielleicht älter, oder? Es ist halt, wirklich klamaukige Musketier-Action. Und da wird einem erst klar, dass Musketier-Action immer klamaukig ist. Und deswegen passt es gut. Außer vielleicht der Mann mit der eisernen Maske. Das ist vielleicht nicht ganz so klamaukig. Nun gut. Während Willems googelt, wie von wann die Gummibärenbande ist, können wir vielleicht...
1985.
Ach, verdammt. Von 2 Jahre daneben.
Also und 1988 in Deutschland das erste Mal gelaufen und DuckTales 89 das erste Mal. Also
krass. Aber es sieht so viel besser aus als das Gummibärenbande. Das ist erstaunlich. Naja. Was haben wir noch?
Okay. Wir beide haben noch eine Serie geschaut, und zwar Zero Day.
Mhm. Du warst der Meinung, dass ich sie hassen würde, und ich verstehe nicht warum. Ganz ehrlich.
Echt?
Ja,
ich war mir sicher, weil das hier mit Agenten und der amerikanische Präsident und hier die Besten der Besten der Besten und...
Nee, aber wenn du sagst, die Besten der Besten der Besten, dann ist es für mich so ein Trope, da ist so ein super dauernd vor sich hin rennender Superagent, der Special Force Fähigkeiten hat und ja, also dieses super Beste, 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 das ist ja hier alles gar nicht. Hier ist ja unheimlich viel Politik, dann ist so ein bisschen Mystery dabei. Ich habe die Serie nicht komplett gesehen, deswegen, ich habe keine Ahnung, ob es wirklich Mystery bleibt oder ob es nur eine Darstellung von Demenz ist, keine Ahnung. Aber ist ja egal, ja, so ein bisschen.
Ich finde, das macht es eben so grandios. Also das,
ja, genau, das man kann so ein bisschen mit rätseln. Robert De Niro ist einfach super. Es ist natürlich auch hier wieder ein bisschen utopisch, weil halt die Realität viel dystopischer ist mittlerweile. Aber es wird auch durchaus ja genau damit ja auch gespielt, dass sie sagen so, ja, wenn wir das und das jetzt machen, dann sind wir aber schon ganz auf einem ganz faschistischen Weg, jedenfalls theoretisch, das sollten wir besser nicht tun, und sie machen es halt dann doch, wo ich sage so, ja, da hat es dann sogar einen gewissen Realitätsbezug, wenn natürlich auch ein viel sanfteren als die Realität in Wirklichkeit ist, aber ich bin fein mit der Serie, also
okay,
gar nicht übel.
Lass uns mal ganz kurz irgendwie ein bisschen einordnen, um was es geht. In Amerika fällt für eine Minute Strom und Computer komplett im ganzen Land aus. Dadurch ereignen sich diverse schlimme Unfälle und Katastrophen.
Obwohl, das war auch ein bisschen MacGuffin-mäßig, oder?
Ja. Also,
ich habe den Zwang nicht verstanden zu sagen, wenn das nochmal passiert oder vielleicht sogar noch ein drittes Mal, dann bricht hier die Hölle los und die große Zombie-Apokalypse, wo ich mir dachte so, why? Dann stürzen halt ein paar Flugzeuge ab oder es kollidieren ein paar Züge, aber so what?
Also wenn über Monate kein Strom da ist, dann wird's halt schon alles schwierig.
Ich würde sagen, ja, aber davon sprachen wir ja nicht von Monate kein Strom, oder?
Ja, aber das ist ja die Drohung. Und als alles wieder angeht, ist auf jedem Handy-Display zu sehen,
passiert wieder.
Das kann jederzeit wieder passieren, irgendwie sowas. Hm. Und dann wird von der amerikanischen Präsidentin, die unfassbar schlecht gespielt war, es tut mir leid.
Ja, das stimmt.
Das war,
ja,
also wie die gesprochen hat, das war ganz, ganz
fürchterlich. Ja, ja, vor allem halt im Gegensatz zu Robert De Niro, gell?
Ja, so wenn sie mit anderen gespielt hat, war das okay, aber wenn sie mit De Niro gespielt hat, war das immer so, ach nee, bitte nicht.
Robert De Niro übrigens, der mir harte Vibes von meinem Vater gegeben hat. Das war schon ein bisschen
gleiches Alter.
Ja, gleiches Alter, gleiche Frisur und auch so ein bisschen so diesen Habitus, wie die jetzt so, ich weiß nicht, hat so manchmal so vor sich hin gebrabbelt und so, ich weiß nicht, der hatte irgendwas von meinem Vater, aber ja gut, ist halt, ja, ist das Alter, gell? Und auch dieses so eigentlich schon so ein bisschen vertrottelt, in so manchen, ja, vertrottelt ist zu viel, nee, so ein bisschen in sich gezogen und so ein bisschen, wie, da gibt's noch so ein Wort, so eigenbrötlerisch, nee, das meine ich auch nicht, so, weiß nicht, so eigen irgendwie, und dann aber auch wieder so respektiert und einbezogen, ja, soll dann plötzlich, er ist ja der Ex-Präsident, gell, und er soll wieder in Action gehen irgendwie, und dann geht er joggen und kümmert sich um seine Vögel da, seine Wildvögel, und ja, auch dachte so, ja, das, ja, so ist halt diese, ich weiß nicht, ob die alle so sind, aber mein Vater ist halt genauso, ne? Das ist so, wenn den in einen vollen Raum irgendwie an Weihnachten oder an Ostern setzt, wo alles sich unterhält, dann ist er auch so ein bisschen zurückgezogen und so ein bisschen eigenbrötlerisch. Wahrscheinlich, weil er auch nicht so richtig mitkriegt durch, ja, Stimmgewirre und Hören und so. Aber wenn du den in 1:1 Gespräch, ja, dann ist das schon von Belang, was er auch sagt. Gell? Also muss nicht heißen, dass man immer der gleichen Meinung ist. Das ist ganz klar. Ist ja auch eine Generationenfrage. Aber das ist ja auch, also, und das ist schon cool gespielt von ihm auch, von Robert De Niro. Oder er spielt sich selbst, ich habe keine Ahnung. Aber eben dieses,
genau. Was man eben noch dazu sagen muss, er ist der ehemalige Präsident und wird von der Präsidentin mit der Aufklärung dieses Falls betraut und da wird eine Kommission eingerichtet, die weitreichende Rechte hat und gleichzeitig wird eine Überwachungskommission eingerichtet, die von seiner Tochter, die gegen die Kommission ist und sowieso dagegen ist, dass er das machen soll, geleitet wird oder zumindest teilgeleitet wird, die irgendwie im Kongress arbeitet als Abgeordnete. Im Senat oder ach, in einem von diesen Dingern. Genau, und dadurch entspinnt sich natürlich eine gewisse Dynamik und auch, weil sie dann später ja sich nicht ja an die, sie müssen sich nicht halten, aber an die Gesetze mehr halten und einfach mal Leute verhaften und wegsperren und ja. Es, also ich finde es schon sehr spannend. Also mich hat's.
Ja, ja.
Ich habe die erste Folge geguckt und ach ja, ist ja gar nicht so schlecht. Habe die zweite geguckt und am nächsten Tag habe ich, glaube ich, 4 hintereinander geguckt. Und dass ich mal 4 hintereinander gucke, das ja, passiert eben, ja nicht so oft.
Eben weil sie auch solche optischen Effekte reinbauen, wo man gar nicht genau weiß, wie man die jetzt verarbeiten soll, ja, wo man nicht weiß, so, okay, hat er jetzt irgendeinen Fiebertraum oder wollen die uns irgendwas erzählen damit, wie jetzt das Set umgebaut wird, oder nimmt er Dinge anders wahr, keine Ahnung, oder ist das wirklich so seltsam, oder wird die Realität verschoben, oder ja, also man weiß nicht, ist es Mystery, oder ist das der unzuverlässige Erzähler,
ist er krank? Also er nimmt ja auch irgendwelche Medikamente, wo dann
auffällt. Ja, aber auffällt. Alte Menschen nehmen halt Medikamente.
Ja, nee, aber es steht auf den Medikamenten auch drauf, eben Wahrnehmungsstörungen und so.
Ja,
also
ja,
da genau. kommen so viele Ebenen drauf und es ist halt die ganze Zeit nicht ganz klar,
ja.
was das Problem ist. Und ich finde, das macht es unglaublich spannend. Also
finde ich auch, ja.
Und es wird halt nicht super natürlich gelöst. Also es wird halt in dieser Welt gelöst, was ich toll finde.
Bin ich gespannt. Und genau, und das macht es eben zu, es ist nicht einfach nur irgendein Agent, der durch irgendwelche Kulissen rennt und irgendwelche MacGuffins, die aufgeblasen sind, erreichen muss. Ne? Das ist eben das, was ich nicht mag bei diesen Agentenfilmen oder die ich einfach öde finde. Und öde ist es gar nicht. Es ist wirklich interessant.
Ja, also Zero Day auf Netflix. Mhm. Insbesondere für Robert De Niro Fans eine Empfehlung, aber auch Bob, dir wird das auch super gefallen.
Ja, ich habe mir das auch schon so ein bisschen näher angeguckt, aber ich hatte noch keine Zeit. Kann jemand von euch so aus der Hüfte beantworten, ob das die erste Serienrolle für Robert De Niro ist oder habe ich jetzt nur irgendwas nicht auf dem Schirm? Weil das ist ja jetzt eigentlich nicht unbedingt bekannt als Seriendarsteller.
Ich glaube, ich kann mich auch nicht erinnern, dass er schon mal in der Serie
war. Also mir fällt ja auch keiner ein jetzt im Moment.
Nee, eigentlich auch so ein typischer Filmschauspieler, oder? Also.
Ja, klar. Ich liebe ja Interviews mit...
Die Serie auch schon auf dem...
Habt ihr Interviews mit Robert De Niro vor Augen?
Ich glaube nicht, nee.
Das ist fantastisch, weil er gilt als notorisch schwer zu interviewen, weil er unheimlich wortkarg ist. Immer so, aber dann, wenn er was zu sagen hat, vor allen Dingen, wenn du ihn auf Trump ansprichst, dann sprudelt es aus ihm raus. Insofern ist es jetzt in jüngerer Zeit einfacher geworden, Robert De Niro zu interviewen. Du musst ihn nur zum Thema Trump anpieksen, dann geht's los. Aber ansonsten, früher war das notorisch schwierig und es ist immer ein Spaß, wie die unterschiedlichen Talkshow-Hosts damit umgehen. Manche verzweifeln da schier dran, manche haben da einen diebischen Spaß, zu versuchen, irgendwas aus ihm rauszukitzeln oder machen dann selber mehr Witze als alles andere, aber es ist immer sehr, ich mag Robert De Niro Interviews, die sind immer toll.
Ich habe jetzt hier gerade mal kurz recherchiert. Ja, er wird in Saturday Night Live als Gastmoderator geführt.
Das ist ja Quatsch. Ja.
Gastauftritt bei 30 Rocks.
Ja, aber da ist es ja schon irgendwie auch was Besonderes.
Gastauftritt.
Absolut.
So ein Superstar.
Bei der Serie jetzt. Extras hat er noch in einer Folge mitgespielt.
Genau.
Ich gefunden.
Ja. Ja, wahrscheinlich so Cameo-mäßig, oder? Dann.
Ja. Miniserie-Version des Paten. Ist ja auch mal irgendwie, aber. Nee, also nicht. Nicht wirklich.
Na gut. Ja, nee, aber schauen. Also, das ist schon eine Empfehlung. Also.
Ja, ich hab's auch auf dem Zettel, also, aber auch noch nicht dazu gekommen.
Lohnt sich. Also mich würde interessieren, was ihr dazu sagt, also Bob und Willems. So, der Bob, glaube ich, du hast Oben geschaut.
Oben.
Wann war das denn, wo wir diese Oben-Scherze gemacht haben?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich.
In Oben war.
Ah, stimmt, da habt ihr Oben auf dem Auto geschlafen.
Könnte sein, ja.
Das weiß ich ja nicht mehr. Also Oben haben wir ja schon mal besprochen. in Folge 93, ist vielleicht so das ein oder andere Jahr her.
93.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch gerade erst erschienen, na nicht ganz, aber
2009 war das, wo wir es besprochen haben. Ich nehme an, es war Sneak, von daher
Sneak. Ja,
also dann wird es auch dort erschienen sein. Genau, also wer das hören möchte, wo Stefan und Christoph und ich war nicht offensichtlich nicht in der Sendung, aber ich habe auch Punkte gegeben. Jetzt habe ich das nochmal geguckt, weil die Kinder bestehen ja gelegentlich mal auf ihren Filmabend und da haben wir halt jetzt oben ausgewählt. Ist ein bisschen schwierig mit unseren Kids Filme zu gucken. Die Große wird langsam so ein bisschen mutiger, was Storys angeht, bei denen auch mal traurige oder sehr spannende Sachen oder so passieren. Die ist jetzt nicht immer sofort todtraurig, wenn irgendeine Figur stirbt. Und es ist ja wirklich immer egal, was du raussuchst. Wenn du in der IMDb guckst unter diese Parental-Hinweise, ist ja immer irgendwie da, der Hund wird eingeschläfert und der wird, und da dem werden die Eltern gleich in der ersten Szene überfahren oder irgendwas, egal ja, was du schaust.
In dem Film hier geht's doch um Traumaverarbeitung, oder? Irgendwie Frau
genau,
gestorben oder irgendwas, ne?
Oben hat natürlich ähnliche Sachen, weil der Mann ja quasi die meiste Zeit des Films daran zurücktrauert, dass er dieses Abenteuer, was er jetzt mit dem Pfadfinderjungen erlebt, eben nicht mit seiner Frau erlebt hat, obwohl das ihr ja versprochen hatte, als sie Kinder waren. Mhm. Und da ist es ja auch, diese ersten Minuten dieses Films sind ja so ein Schnelldurchlauf des Lebens des alten Mannes bis zu diesem Punkt. Und da drin kommt ja dann das Kennenlernen mit seiner Frau bis hin zu ihrem Tod vor und wie er dann in diesem Haus wohnt, was von irgendwelchen Immobilienspekulanten abgerissen werden soll. Und ich weiß noch, dass ich diesen ersten Durchlauf in diesem Film so berührend, aber gleichzeitig so unfassbar traurig fand, dass ich A, froh war, es gesehen zu haben, B, froh war, dass ich es hinter mir hatte und C, gedacht habe, das muss ich nie wieder gucken. Also ich möchte das nie wieder gucken. Obwohl ich den hinteren Teil des Films dann ganz okay fand. Ich fand das irgendwie, das hat damals im Kino einen Eindruck hinterlassen. Gut, jetzt habe ich mich für die Kinder aufgerafft, es nochmal zu gucken und so schlimm war es gar nicht, aber
Wie haben es die Kinder verkraftet?
Genau, meine Tochter hat, glaube ich, durchaus verstanden, was da erzählt werden sollte, aber hat es irgendwie so recht stoisch aufgenommen und meinem Sohn ist natürlich nicht klar geworden mit 4 Jahren, der hat das alles nicht so richtig kapiert.
Man kann das auch schauen ohne das. Also.
Genau. Und der fand dann einfach im hinteren Part den Vogel lustig und diese ganzen Action-Sequenzen. Allerdings kann mein Sohn noch gar nicht damit umgehen, wenn die Protagonisten in Gefahr geraten. Und das nimmt den richtig, richtig mit. Dann springt er dir auf den Schoß und versteckt sich das macht ihn fertig. Das kann er gar nicht gut haben. Und deshalb lehnt er auch ganz viele Filme ab oder will dann vorzeitig ins Bett gehen oder und
freiwillig ins Bett, so weit kommt's
bei uns. Ja, das ist genau das. Also da ist er, er kann, glaube ich, diese Fiktion nicht abschalten. Für ihn ist das einfach alles noch sehr real und kann das nicht als ja, wird schon gut ausgehen und wenn nicht, dann sind es auch nur erdachte Figuren. Das klappt bei ihm noch nicht im Kopf und deshalb ist es alles sehr real und sehr bedrohlich, wenn da irgendwas Böses passiert. Und passieren ja hier am Ende auch gruselige Sachen mit diesen bösen Hunden und so. Und das hat ihn schon gestresst, aber er hat es am Ende irgendwie durchgehalten bis zum Schluss. Und am nächsten Tag dann auch Sachen davon nacherzählt und so. Also er funktioniert mit Kindern, er funktioniert auch mit einem 4-Jährigen. Ich weiß gar nicht, was er FSK hat, ob er FSK 6 oder FSK 0 ist. Und die Große mit 8 hat es super weggesteckt. Die fand den auch, glaube ich, sehr toll, den Film. Das, ja, von daher. Kann man gucken, wenn ihr was für mit Kindern sucht, dann, also speziell du, Christoph und du, Stefan. Mhm. Weiß ja nicht, Wilhelmsteine sind schon älter, ne?
Nee, 5 und 7.
Okay, also verdammt nah dran.
Genau, mittendrin.
Genau, also der ist rated PG, in Germany ist das auf 0 geratet worden, von daher, genau, deshalb haben wir das wahrscheinlich auch ausgewählt. Ja, kann man oben mal machen.
Hast du den mit deinen Kindern auch schon geschaut, Wilhelms?
Nee, also ich glaube im Endeffekt, so viele haben die noch gar nicht geschaut. Also die Große, die fordert jetzt immer mehr ein. Ich glaube, da geht auch langsam ein bisschen mehr, aber ich glaube mit oben, ja, man muss, glaube ich, im Moment mit der Thematik immer so ein bisschen gucken. Ich meine, Disney-Filme haben es ja eh, irgendeine Figur stirbt ja immer, aber an dem Film, der jetzt gleich ja noch drankommt, da trifft es ja die Oma und ja, das war bei der Kleinen dann am Ende auch der Grund, der dann zu viel war.
Da schreibt sich ja die Überleitung fast selber. Was hast du denn mit deinen Kindern geschaut?
Vaiana.
Da stirbt doch die Oma auch.
Er hat er doch gerade gesagt.
Ach so. Deswegen meinst du, über, okay.
Über das. Christoph, sag nochmal, ja, genau, dass du nicht genau zugehört hast, ohne zu sagen, dass du zugehört hast.
Ja, stimmt.
Sehr schön.
Nee, wahrscheinlich habe ich es akustisch nicht richtig gehört. Klar. Ja, Vaiana 1, demnach.
den hatten wir auch hier im Podcast, oder?
Ja,
hatten wir.
Ich habe eben auch schon mal gegoogelt, aber ich glaube, er ist sogar schon zweimal ist er vorgekommen.
Das kann gut sein, ja.
Ja, nee, also Vaiana, ja, dadurch, dass der auch ein bisschen älter schon ist, Disney-Animationsfilm um das gleichnamige Mädchen, was auf einer Insel in, für mich war es immer Hawaii, aber es ja, irgendwo dort in der Nähe, Polynesien, in Polynesien, glaube ich, ja. Lebt.
Polynesien ist doch aber sehr weit von Hawaii weg, oder?
Ich glaube, Hawaii gehört sogar zu Polynesien.
Genau, ja. Oh. Also so, ich glaube, wenn man einen Kreis drum zieht, ist war Hawaii, glaube ich, der nördlichste Teil von Polynesien.
Polynesien ist riesengroß.
Also. Ja.
Ja.
Ja, und
ja. Wir haben ihn übrigens besprochen in Folge 518 im Jahr.
Neuseeland, die Osterinseln und Hawaii ist Polynesien.
Ist geil, ja.
Das ist halt das ist irgendwie
riesengroß.
Warte mal, das dreimal Europa oder was passt da rein?
Ach, viel mehr.
Das ist ja absurd.
Sehr viel Wasser dazwischen. Also.
Genau, das ist im Endeffekt so eine Sammelbezeichnung für alle möglichen Inseln, die man nicht anders zusammenfasst. Mikronesien zum Beispiel. Ja.
Mikronesien ist ein eigener.
Ja, genau, das ist eigenes.
Okay, sorry.
Also. Mikronesien, Melanesien und Polynesien. Das sind die drei Bereiche, in die Inseln zusammengefasst werden. Und Polynesien ist der bei weitem größte davon.
Ja. Und genau in dieser Gegend spielt der Film auf jeden Fall. Also Vaiana ist ein Mädchen, was sehr vom Meer angezogen ist. Ihr Vater will sie aber davon immer weghalten, weil er einfach Angst um sie hat. Und ihre Großmutter erzählt ihr aber schon ihr ganzes Leben lang alle Geschichten ihrer Vorfahren. Und das zieht sie eigentlich immer noch mehr zum Meer hin, vor allem weil es halt die Geschichte um den Halbgott Maui gibt, der, muss ich nochmal nachgucken, einer Göttin, mir fällt jetzt, ich finde auf die Schnelle den Namen nicht, aber der das Herz klaut, eigentlich in einer guten Absicht, aber die ist da sehr erbost darüber und möchte nach und nach alle in Finsternis hüllen, weshalb keine Fische mehr im Riff sind, die Bewohner der Insel fischen können, oder die Pflanzen gehen nach und nach ein. Und die Legende sagt, dass dieser Göttin einfach ihr Herz nochmal zurückgebracht werden muss von Maui. Und deshalb macht sich Vaiana auf den Weg, Maui zu finden und mit ihm zusammen das Herz zurückzubringen. Und darum geht's in dem Film. Und ich hatte ihn damals gesehen, als er rausgekommen ist, und gar nicht mehr so gut. Also einfach, ich habe im Prinzip eigentlich alles vergessen, was in dem Film passiert ist und so. Und von daher hatte ich doch nochmal sehr viel Spaß damit und ja, vor allem halt auch am Ende schön halt ja, solche Sachen halt mit den Kindern dann nochmal zu schauen.
Ja, obwohl mit Kindern halt das Problem ist, dass diese drei erschreckenden Szenen drin sind. Ganz am Anfang und ganz am Ende und dann in der Mitte die Sache mit dem Krebs. Und dadurch, also meine Tochter massiv abgeschreckt ist, den Film zu schauen. Also sie hat halt direkt am Anfang hat die sich schon verabschiedet. Ich habe es bisher nicht geschafft, diesen Film mit ihr zu schauen. Und ja, will sie halt auch nicht nötigen, es zu tun, weil ich halt weiß, dass noch zwei erschreckende Szenen kommen. Ist ein bisschen schwierig, weil jetzt kommt der zweite Teil und jetzt will ich natürlich den auch schauen mit den Kindern. Aber naja. Ist halt ja, nicht so ein Disney-Film, wo man guten Gewissens sagen kann, ja, da passiert nichts Schlimmes oder nichts Schauerliches, sondern es passiert Schauerliches und es passiert auch Schlimmes. Also von daher,
Also ich bin der Meinung, das passiert eigentlich bei allen Disney-Filmen. Also es gibt in jedem Disney-Film gibt es genau solche Szenen. Also einer der letzten Filme, den wir geschaut haben, war Ariel.
Aus den 80ern.
Ja, ja.
Ja, der ist ja aber auch ein Fiebertraum, also ein Fiebertraum.
Ja, das ist halt genau das Gleiche, wenn da Ursula auftaucht.
Der ist noch viel krasser. Ich habe den vor einem Jahr oder so gesehen und habe mir gedacht, boah, krass, mit was haben wir uns traumatisieren lassen als Kinder? Also der ist ja wirklich absurd. Also das ist klar, also in diese Richtung geht er nicht. Also da ist Vajana wesentlich harmloser. Aber den würde ich jetzt mal außen vor lassen. Aber so aktuelle, sag ich mal, seit der Jahrtausendwende, da sind schon auch mal so Action-Szenen drin oder so Spannungsszenen drin. Also wenn ich zum Beispiel an Frozen oder an hier Rapunzel denke, aber das ist schon so immer so für ganz kurz und dass das Kinder gut verarbeiten können. Und das ist schon bei Vajana, ist schon länger und auch schauerlicher. Also die Sache mit diesem Lava-Monster am Ende und so, das ist schon erschreckend. Also klar, es ist nicht Ariel, es ist nicht zu vergleichen, aber
Es kommt halt immer drauf an, wie sensibel oder auf was sie halt reagieren. Also die einen Kinder, die haben halt dann vor den Monstern Angst, die anderen einfach der Tod, der halt irgendwie immer präsent ist in Disney-Filmen.
Das stimmt.
Oder bei den nächsten ist halt dann einfach nur die Spannung, die halt sie stört. Also es ist halt immer schwierig, das einzuschätzen. Was ist jetzt tatsächlich ein guter Film für die Kinder? Also da tue ich mir auch oft schwer, muss ich sagen. Also wo halt jetzt gerade so die Lücke relativ groß ist zwischen Filmen, die halt oder Serien, die halt irgendwie jetzt meiner Meinung nach eigentlich für deutlich kleinere Kinder sind und dann halt die Filme, die halt immer wieder solche Szenen haben und man nicht genau weiß, ist das jetzt wirklich schon was, kann man es wagen oder nicht?
Ich finde es halt so schade, Vajana nicht zu schauen, weil die Musik halt so toll ist. Die ist ja von Lin-Manuel Miranda, der ja auch
Hamilton
gemacht hat. Und das merkt man halt auch, es klingt halt zum Teil fast wie Hamilton.
Das ist so toll.
Das macht mir halt unheimlich Spaß, was jetzt im zweiten Teil übrigens nicht mehr so ist, da ist er nicht mehr beteiligt, leider. Aber Vajana ist auch abgesehen von Lin-Manuel Miranda, eine tolle Story, eine tolle Coming-of-Age-Geschichte von dieser jungen, mutigen Insulanerin, die halt als einzige in ihrem aus ihrem Stamm oder wie auch immer man das nennt, den Mut hat zu sagen, ja hier, das hat keinen Sinn, wenn wir hier bleiben. Die Insel geht vor die Hunde. Wir haben wir fangen nicht mehr genug Fische und die Pflanzen gehen irgendwie ein und wir müssen raus hinters Riff und müssen was Neues entdecken. Und alle sagen, nee, lass mal. Und die sagt halt, nee, mach ich jetzt. Und macht's halt jetzt. Und das ist eine erfrischende Geschichte. Macht Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Obwohl es ja auch die Theorie gibt, dass sie bei ihrem ersten Versuch von der Insel, also hinters Riff zu kommen, stirbt. Und dass alles, was danach passiert, praktisch noch nach ihrem Tod passiert. Also das ist nur das Leben nach dem Tod ist im Endeffekt. Das ist natürlich eine ziemlich darke Theorie und ich glaube, das ist auch Quatsch. Aber
was auch eine sehr gewagte Theorie.
Ist total gewagt. Ja, ist totaler Unsinn natürlich. Aber es gibt Indizien auch für das. Also das ist natürlich Quatsch.
Okay. Also Vajana.
Ja, du hast es meine Empfehlung.
Mit beiden geschaut oder? Nur mit der großen?
Nee, ja? Also die mit der großen fertig. Also die kleine hat, die wollten es eigentlich bei einer Freundin schauen. Da haben sie aber nach einer halben Stunde dann abgebrochen und Dann habe ich mit der Großen, haben wir es dann nochmal komplett geguckt. Weil die Kleine war dann ganz raus, die hat es dann abgeschrieben. Die braucht das noch nicht.
Ja, muss ja nicht. Ja. Ja, sehr schön. Du hast jetzt noch eine Serie mitgebracht und zwar Shrinking.
Die genau. Ich auch schon ewig auf dem Zettel, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft.
Da haben wir nach dem Ende von Staffel 3 Ted Lasso die erste Folge geguckt, aber da war halt nur die erste Folge da und haben gesagt, boah, das ist cool, das gucken wir weiter. Jo, da sind wir noch immer und Ted Lasso hast übrigens auch du mir empfohlen. Mehrfach, glaube ich. Und dann habe ich es irgendwann geguckt und dann zweimal hintereinander.
Ja, mehrfach trifft's da. Also wir schauen auch wieder Ted Lasso. Ich glaube, die erste Staffel schaue ich zum vierten Mal. Aber
das ist einfach so gut. Football is live!
Ist Shrinking auch so eine Empfehlung?
Also ich spreche definitiv eine Empfehlung aus, aber es ist halt ganz was anderes. Also es ist, also kurze Erklärung, es geht um Jimmy, gespielt von, komm gerade nicht mehr drauf, müssen wir mal, von How I Met Your Mother, Jason Segel. Der ist die Hauptfigur und vor einem Jahr ist seine Frau bei einem Autounfall tödlich verunglückt und er ist nach dem Jahr immer noch in Trauer und sehr dem Alkohol und Drogen verfallen. Parallel ist er aber trotzdem noch am Arbeiten und kurioserweise ist er Therapeut, was natürlich in seinem labilen und oft auch zugedröhnten Zustand oftmals tatsächlich ein bisschen skurril ist und er hat auch noch eine Teenager-Tochter, um die er sich auch noch kümmern müsste, was er aber im letzten Jahr eher weniger gemacht hat und die wird so ein bisschen von ihren Freunden und Nachbarn und so aufgefangen. Ja, und man sieht halt so das ganze Leben drumrum, wenn sie halt auf ihre Freunde treffen oder halt auch die ganzen Therapiesitzungen, die er hat und so. Also ist, ja, es ist so eine Dramedy halt. Also es ist schon immer, hat viele dramatische und traurige Momente, aber auch oft sehr lustige. Also ja, vielleicht geht es von der Grundstimmung tatsächlich auch in die Ted Lasso-Richtung. Ich finde das ein bisschen lustiger, aber
und warum heißt es Shrinking?
Weil ein Therapeut im Amerikanischen ein Shrink ist.
Ist das so?
Ja, ja. Ist so das umgangssprachliche Wort dafür. Für deinen Seelenklempner.
Oh, hab ich nie gehört. Verstehe.
Ja, und man sollte definitiv aber auch noch erwähnen, dass sein Chef und Kollege, der ebenfalls Therapeut ist, Harrison Ford ist. Und er spielt einen solch sensationell schrulligen Typen. Das ist einfach, allein der ist halt einfach traumhaft.
Wenn man so Interviews mit Harrison Ford sieht, denkt man auch, der spielt sich dort selbst, oder? Alle Memes, die ich sehe, könnte man auch, müsste nicht eine Rolle sein, könnte auch Harrison Ford direkt live sein.
Ja, also alles, was man von ihm so hört und auch irgendwie gerade so mit öffentlichen Auftritten, dass man immer so das Gefühl hat, dass er eigentlich gar keinen Bock drauf hat auf alles. Ja, genau so ist er. Aber das ist einfach, ja, es ist traumhaft. Also
habt ihr mal die Erzählung gehört, wie Brett Goldstein, der in Ted Lasso mitgeschrieben hat und hier auch mitgeschrieben hat. Ich glaube, in der zweiten Staffel spielt er auch mit.
Genau.
Roy Kent hat er genau in Ted Lasso gespielt. Und wie der dann irgendwie plötzlich auserkoren wurde, Harrison Ford zu fragen, ob er denn Lust hat, da mitzumachen?
Ich glaube, die Story haben wir damals schon mal hier in der Sendung erzählt.
Haben wir schon erzählt?
Ja, ich glaube glaub schon.
Okay.
Dann, mir sagt es im Moment aber nicht. Aber
ja, dann erzähle ich es dir. Ja, ich erzähle es dir gerne. Ja. Du bist ja quasi der Vertreter der Hörer heute Abend in dieser Sendung. Das ist ja ideal. Irgendwie hieß es, ja, wäre doch cool, wenn Harrison Ford diese Rolle spielen könnte. Und dann haben sie ihm das zugeschickt. Und dann hat wieder erwarten der Assistent, Manager, was auch immer, geantwortet, gesagt so, ja, das ist das Beste, was ich irgendwie seit Jahren gelesen habe. er will euch sehen. Der ist jetzt gerade in London, könnt ihr morgen kommen? Und Brad Goldstein sagt so, ja, nee, morgen habe ich Comedy-Programm, da habe ich keine Zeit, ich könnte am Sonntag kommen. Und ja, dann durfte er hingehen und ist dann wohl am nächsten Tag zu ihm hin und dann hat er gesagt so, also Harrison Ford macht ihm auf so, das ist toll, das ist das Beste, was ich seit langem gelesen habe. Ich bin dabei. Essen wir jetzt? Und dann setzen sie sich hin und essen und zwar klar, der ist, macht mit. Also wirklich so, zack, ist dabei. Und ja, Brad Goldstein, der ja auch sicherlich seit Ted Lasso ein großer Name ist, war da schon sehr ehrfürchtig. Wenn er das eben selber erzählt, ist einfach so grandios.
Starstruck.
Genau, ja. Christoph, hast du schon mal das Lied Basket Case von Green Day gehört?
Ja, das ist von Paschelbel, der Kanon, oder?
Genau, dritte Strophe, I went to a shrink to analyze my dreams.
Ah, okay.
Das ist gehört.
Krass, bin nicht aufgefallen.
Das ist, glaube ich, der einzige Grund, weswegen ich dieses Wort kenne, weil ich das damals irgendwann mal nachgucken musste in den 90ern, damals noch in einem Buch und so, ganz umständlich. Was heißt das denn eigentlich? Ach ja, okay. Und
bei so Skaterpunk in der Regel nicht so viel Gedanken über die Texte gemacht, aber okay, ja, kann man machen.
Ah, doch, die Texte sind da wichtig. hast du jetzt beide Staffeln geschaut, Willems, von Shrinking?
Wir sind noch in der zweiten mittendrin. Ich glaube, es fehlt noch 3-4 Folgen oder so.
Okay, aber geht gut weiter. Also lohnt sich beide zu schauen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also gegebenenfalls muss man an manchen Tagen halt schon auch in der richtigen Stimmung sein. Aber nee, lohnt sich. Also kann ich definitiv empfehlen. Also
okay, cool.
Grundsätzlich würde ich sagen, wer Ted Lasso mag, sollte das auch mögen.
Ah, Ted Lasso ist so toll.
Oder wer Harrison Ford mag.
Ja. Sehr gut. Also, Shrinking müssen wir uns wohl auf die Liste schreiben.
Okay. Das ist wieder so eine komische Serie, die ich so von, wenn mir die Story erzählt wird und so, so überhaupt nicht anmachen. Und ich so, das brauche ich doch nicht sehen. So wie eben Ted Lasso, gell? So, das ist eine Serie über Fußball.
Fußball, das will ich gar nicht sehen.
Wirklich so, und dann guckt man halt irgendwann, denkt sich, ah, deswegen, okay, jetzt verstehe ich's. Und das könnte auch sowas sein, ja.
Ja.
Man muss es wohl mal gucken, ja.
Ich würde auf jeden Fall mal so die ersten 2-3 Folgen mal der Serie die Chance geben und ich glaube, dann packt sie einen schon.
Ja, sehr gut. Ich glaube, ich muss da echt auch mal weiter gucken.
Ja, steht auf der Liste, auf der langen, langen Liste. Irgendwann.
Ewig lange Liste. So, der Christoph, der hat ja die Liste quasi immer leer geschaut, so viel wie der guckt. Der fängt jetzt einfach Mad Men von vorne an, was wir irgendwie in den 90ern geguckt haben. Nein, nicht ganz.
Na, nicht ganz. So alt ist es nicht.
Aber ich sehe ja, in John Hamm immer noch Don Draper. Also wenn der irgendwo auftaucht, ich kann ja gar nichts anderes als ihn
das war sehen. 2007 bis 2015 die erste Strahlung.
Ja,
und das ist nicht so lange
die her. Die habe ich noch auf DVD, Mad Men Staffel 1.
Das ist alles schon Sneakpot-Zeit, also.
Mhm. Ach so, das heißt, ja. Dann ist es noch nicht alt.
Dann ist es noch nicht alt, das sind ja nur 17 Jahre.
Gottes Willen. Echt 17 Jahre? Oh, Gottes Willen. Ja, ich bin jetzt auch wieder in Staffel 1, fast am Ende. Und Mann. Also wir schauen es deswegen, so ein bisschen deswegen. Erstens, weil wir es nie ganz fertig geschaut haben. Ich habe mir vorgenommen, so, jetzt schaue ich es mal durch. Bin immer irgendwo hängen geblieben. Ich glaube, meistens gar nicht so spät. Ich glaube, weiter als Ende zweite Staffel bin ich nie gekommen. Es ist halt eine, also neben Handmaid's Tale, finde ich, ist es einfach so mit die aktuellste Serie, die man momentan schauen kann, was die den gesellschaftlichen Wandel in Amerika angeht. Denn das ist ja das, wohin da weite Teile zurück wollen. Und wenn man es so ein bisschen unter diesem Gesichtspunkt schaut, ist das wirklich, ich will nicht sagen verstörend, aber doch irgendwie schon. Und es ist halt überhaupt nicht lustig. Also es macht ganz wenig Spaß, so diese Unbekümmertheit, mit der wir das vor 17 Jahren noch schauen konnten, jedenfalls zum Teil. Natürlich haben wir da auch gesehen, dass das ein ganz seltsames Männer-Frauen-Bild ist und dass die Männer sich da echt nicht gut den Frauen gegenüber verhalten. Aber das ist jetzt schon nochmal um einiges gedreht. Man ist da jetzt noch deutlich sensibler. Und das
Es war ja klar, dass es aus einer anderen Zeit war. Es war eine Darstellung von einer anderen Zeit, die es jetzt nicht mehr so gibt.
Genau.
Und dann kann man ja auch zurückgucken, also wie wir ja auch in anderen Filmen auf Zeiten zurückgucken, wo wir nicht sein wollen, weil
ja, aber zum Teil haben wir damals schon auch so ein bisschen nostalgisch auf diese Zeit geschaut. Das, so ehrlich wollen wir sein. So dieses
aber mehr wegen der Drinks am Mittag.
Genau, dieses entspannte. Wir trinken erstmal eins. Krass, wie alkoholisch alkoholikermäßig die da alle unterwegs sind. Das ist wirklich krass, ja. Also sind wirklich krasse Alkoholiker. Aber es ist halt, das wird so überschattet davon, wie misogyn das ist. Also es ist wirklich so unerträglich misogyn, ich kann das nicht mehr so entspannt schauen. Es ist wirklich, man schüttelt dauernd nur den Kopf, wenn ich sich das, und wahrscheinlich eben, weil man es nicht, wie du eben sagst, Stefan, weil man es eben nicht mehr so loslösen kann von, das ist eine, erstens ist es eine Fiktion und zweitens ist es sehr, sehr lange her schon. Ja, es spielt ja Anfang der 60er am Anfang oder ich glaube ganz am Anfang sogar Ende der 50er.
Ja,
erst. Es ist halt wahnsinnig aktuell. Es ist halt so, wie jetzt mit Frauen zum Teil wieder umgegangen wird. Natürlich noch nicht in aller Konsequenz, aber die Tendenz ist halt dafür da und vor allem der Gedanke ist dafür da. Und es ist einfach so unerträglich. Also ich bin mal gespannt, wie ich das weiterschaue, weil klar, es hat natürlich auch so einen Soap-Charakter, aber es ist so beißend und furchtbar auf der Metaebene. Also es ist schwer zu ertragen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Man kann es nicht mehr so unbeschwert schauen. Also früher habe ich es viel unbeschwerter geschaut, kann ich mich erinnern. Aber unbeschwert ist nicht mehr. Also ja.
Okay. Wenn wir jetzt sehen, ob unbeschwert ist nicht mehr dazu führt, dass du diesmal weiterkommst. Ja, oder ja. Ob du wieder oder jetzt erst recht hängen bleibst.
Ich schaue es jetzt ja mit meiner Frau und wir werden das jetzt feststellen. Ja, gut, dass ich es nie fertig schon lag, vielleicht auch daran, dass ich es zum Teil so früh geschaut habe, dass noch nicht eben alles da war. Und deswegen haben wir es halt nicht einfach durchbingen können. Jetzt ist ja alles da und jetzt bingen wir es halt.
Okay.
Okay, nee, dann also nächste Woche, Christoph berichtet über 7 Staffeln, die er in der Woche durchgebinged hat. Genau.
Aber es ist schon interessant, also das muss ich echt sagen, also es ist schon, es ist wirklich interessant. Und lustig, oder was heißt lustig, bemerkenswert ist halt, dass, wo ich gesagt habe, die zwei Serien sind die für mich am relevantesten sind, was den gesellschaftlichen Wandel Amerika angeht, dass beide eben mit der gleichen Hauptdarstellerin sind, ich habe ihren Namen vergessen. Elizabeth irgendwie. Keine Ahnung, schaut's nach.
Ach so, oh, krass.
Ja, ja. Ist natürlich jetzt Zufall. Aber was ja, ja. auch wieder dann noch einen Dreh hat, wenn man beachtet, dass sie halt gar nicht so freiheitlich liebend wohl ist, weil sie halt bei Scientology ist. Gell? Also es ist so seltsam auf allen Ebenen. Aber
okay, krass.
Ja. Ja, wurde sie ja bei Handmaid's Tale schon mehrfach befragt zu dem Thema, warum sie das so spielen kann oder warum, ja, im Endeffekt ergreift sie ja mit der Darstellung eben Partei gegen so ein faschistisches, pseudoreligiöses Gesellschaftsbild, und genau das wird ja von Scientology propagiert. Also ist schon ein bisschen strange. Hat natürlich nur Blödsinn darauf geantwortet, aber naja. Wie auch immer.
Willems, hast du damals auch Mad Men geschaut oder jetzt irgendwann mal? Oder kennst du es gar nicht?
Ich hatte damals, glaube ich, so ein paar Folgen geschaut. Aber ich glaube, über so die ersten 2, 3, 4 Folgen bin ich hinausgekommen.
Okay.
Hab mich irgendwie nicht gepackt.
Ja, ich glaube, wir haben das immer mit einer anderen Begeisterung geguckt. Weil vielleicht wir alkoholisch vorgeprägt waren.
Genau.
Um es vorsichtig zu formulieren.
Ich habe einfach zu wenig Erinnerung dran. Also ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, in welchem Setting ich das geschaut habe oder so.
Okay.
Naja. War schon zu lange her, tatsächlich.
Ich kann mich noch genau erinnern, ich glaube, das war das erste Mal, wo ich es geschaut habe. Da war ich auf Montage, würde man sagen, bei einem Handwerker. Also ich war verschickt von meiner jetzigen Firma, ist auch nicht viel besser. Ich war halt auf Bauüberwachung oder Bohrüberwachung war es damals und nächtigte in Maria Posching in einer Unterkunft und da habe ich abends Dings geschaut. Das war noch viel schwieriger damals, sowas zu schauen, gestreamt oder so.
Ja, das ist jetzt schon ganz schöner Luxus, dass man das einfach so.
Ja.
Gut, man muss halt ein bisschen Geld bezahlen, aber dann kann man halt wirklich echt sehr viel schauen. Ja, damit sind wir nach einer Stunde 20 auch mit den Filmtilmen durch. Ich glaube, so viele hatten wir lange nicht mehr, oder?
Das ist wirklich ein bisschen viel.
Ja. Jetzt kommt noch ein Thema, wo wir drei uns schon drauf freuen. Es geht nämlich um Bobs neues Auto.
Aha.
Und alle, die sich sprachlich interessieren, bitte ich jetzt, die Kapitelmarke anzugucken, wie wir die benannt haben.
Wie du die benannt hast.
Ja, wie ich die benannt habe.
Den Tippfehler hast du aber noch rausgemacht.
Ist kein Genitiv mehr drin.
Nee, der ist weit entfernt von dieser Kapitelmarkenbezeichnung.
Genau. Bob, wie ist das neue Auto?
Ja, grün, weiß und groß, sehr groß. Es ist, was wollt ihr wissen? Ich hab's letzte Woche, war es letzte Woche? Ich glaube letzte Woche.
Ja, groß ist ja schon mal so ein Thema. Also du fährst ja den ID. Buzz.
Ja.
Der ist ja, ich frage mich immer, wenn ich den sehe, ist der jetzt groß oder ist der klein? Also weil der ist ja schon irgendwie kleiner als der Bulli. Und da frage ich mich immer, ist das jetzt ein Bulli oder ist es nur ein PKW, der wie ein Bulli von außen aussieht? Also wie fühlt er sich denn innen an? Ist das Bulli-mäßig oder ist es mehr so?
Also wenn du drin sitzt, fühlt er sich wie ein Bus an. Also dann fühlt er sich wie ein Bulli an. Das ist schon so. Und er ist natürlich auch größer als der Bulli, den wir früher hatten, als der T3. Er ist aber faktisch.
Ah, das war mir klar.
Ist aber faktisch klein. Also der T3 ist ja im Vergleich zu heutigen Autos ein winziges Auto. Der ist ja kleiner als ein heutiger 3er BMW oder sowas. Also
kürzer. Rein
von den Außenabmaßen. Kürzer und wahrscheinlich auch schmaler. Aber das täuscht halt dadurch, dass die Autos heutzutage ja, also der T3 hatte halt eine Tür, die war so dick wie zwei DIN A4 Papiere. Heutzutage ist ja allein so eine Tür wegen Seitenaufprallschutz 30 Zentimeter dick. Und das macht natürlich was mit Außenabmaßen von Autos. Aber was ist vom Gefühl her, du sitzt hoch, du hast enorm viel Luft um dich rum, du hast sehr viel Auto hinter dir bis zur Heckscheibe, die sehr senkrecht steht. Und du hast das Gefühl, dass vor dir das Auto gar nicht so, oder zumindest vor der Frontscheibe das Auto gar nicht so wahnsinnig viel lang weitergeht. Die Frontscheibe ist relativ.
Bis zur Frontscheibe ist es weit, oder?
Also die Frontscheibe ist definitiv weiter weg als bei einem T3. Bei einem T3 hast du ja auch noch, genau wie bei T2 und T1, auf der Vorderachse gesessen. Also wirklich der Radkasten bei einem T3. War ja quasi die Basis dessen, wo der Fahrersitz drauf und der Beifahrersitz drauf geschraubt waren. Es waren ja die Radkästen. Das heißt, das fährt sich auch total anders als heutige Autos.
Zum Glück nicht auf die Achse, oder?
Nee, dann würdest du rotieren, glaube ich. ich weiß nicht, was du jetzt meintest.
Genau das.
Okay. Also der Unterschied, wenn du vor der Vorderachse sitzt, ist ja, wenn du dann lenkst, dass diese Lenkbewegung, wenn das Fahrzeug die Lenkbewegung ausführt und die Achse ist hinter dir, dann wirst du ja vorne so rumgeschwenkt, ja, so das Auto lenkt hinter dir und du sitzt sozusagen in dem, also du führst den Lenkbefehl aus, aber er wird erst hinter dir umgesetzt und nicht wie bei einem normalen Auto 1,50 Meter vor dir. Und das macht was, wenn du einparkst oder um Kurven fährst oder so. Das macht dieses Gefühl von, ich fahre Omnibus. Und weil da ist das auch so. Da sind die Räder auch hinterm Fahrer oder LKW. Und das machen sie heutzutage natürlich nicht mehr, weil das geht mit Crash-Sicherheit und so geht das einfach nicht mehr. Und ich glaube, im T3, T2, T1 bist du ja auch bei jedem Unfall heutzutage sofort der Tote, während der andere Typ in seinem Fiat Panda den Unfall überlebt. Und das geht halt heute nicht mehr. Deshalb sitzt du heute auch bei einem ID.Buzz und auch bei einem T6 und so weiter deutlich hinter der Vorderachse. Und das macht das natürlich, das Gefühl ist nicht mehr dasselbe, wenn du das fährst. Aber trotzdem kriegen sie es irgendwie hin, das so ein bisschen trotzdem zu provozieren, dass es sich so ähnlich anfühlt. Du steigst ein und hast das Gefühl, oh, ich bin in einem Bulli, das passt schon. Und ja, der ist kleiner als ein T6 und der wird ja auch nicht auf den T6 und T7, die werden ja auf einer Nutzfahrzeugplattform gebaut. Der hier wird auch bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover gebaut, aber auf einer Pkw-Plattform, auf diesem modularen Elektrobaukasten MEB, der eine Pkw-Plattform ist, was vielerlei Einschränkungen mit sich bringt, vor allem was Zuladung und sowas angeht. Allerdings auch Vorteile, weil die sind vom Federungskomfort und so sind diese Pkw-Plattformen deutlich mehr auf Komfort gebürstet, wohingegen so eine Nutzfahrzeugplattform mehr auf Traglast gebürstet ist und dann eher ein bisschen polteriger daherkommt. Insofern, das ist ein zweischneidiges Schwert und ist, glaube ich, nicht alles schlecht, was das angeht. Wenn man mit der Zuladung klarkommt. Also, was jetzt hier ein bisschen was über eine halbe Tonne kannst da reinstecken. Fahrer ist schon im Gewicht eingerechnet, also den brauchst du nicht extra rechnen. Das ist nicht wahnsinnig viel und wenn du jetzt vom T6 kommst, wo du irgendwie wahrscheinlich 1,5 Tonnen oder so reinballern kannst, dann, oder zumindest eine Tonne, dann mag da irgendjemand nicht mit klarkommen, aber für mich passt das so. Ja, ansonsten ist ein schönes Auto. Alle Extras, die man so haben will. Ich habe ein weißes Interieur und das werde ich mit Sicherheit bereuen irgendwann. Aber es sieht halt so geil aus. Also ich freue mich halt jedes Mal, wenn ich einsteige. Aber ich zitter auch jedes Mal, wenn die Kinder einsteigen.
Kinder dürfen halt nicht mehr mitfahren. Okay, ja. Ja, also,
lass die Füße unten und genau. Und ich habe jetzt erstmal Gummifußmatten bestellt und ich habe auch diese Schon-Dinger unter die Kindersitze gemacht und ich habe diesmal auch dem mittleren Sitz hinten zwischen den Kindersitzen einen so einen Schon, nicht so einen Schonbezug, wie man das früher in den 80ern über die Sitze gezogen hat, sondern so ein Teil, was man unter die Kindersitze drunter macht. Davon habe ich einfach noch ein drittes bestellt und habe das auch auf den Mittelsitz gemacht.
Wirfst du gerade deine Gassin unter den Bus oder?
Was, warum?
Nee, dann ist gut.
Nicht, dass ich wüsste.
Alles gut.
Ja, alles gut. Alles gut. Und vorne haben wir es jetzt halt einfach so gelassen. Da ist er noch in seinem schönen Weiß mit weißem Lenkrad und weißem Interieur und
dauert ja noch ein bisschen, bis die Kinder nach vorne krümeln dürfen.
Ja, die kommen natürlich bei so Ladestopps und so kommen die schon nach vorne. Und ich weiß auch, dass ich jetzt bei der Rückgabe des ID.3 aus den Vordersitzen Schokoladenflecken machen musste. Also die musste ich da noch raus schamponieren
lassen. Das ist bei uns nie passiert. Wir geben unseren nächste Woche Dienstag zurück.
Ja.
Hast du da Schokolade gegessen? Ich esse nie Schokolade im Auto. Dann hast du Burger gegessen. Was, Burger? Bist du verrückt? Im Leben doch, im Auto nicht. Ich saß neben dir. Gut. Ihr könnt euch das vorstellen, den Rest.
Ja, vor allen Dingen bei uns sind die auch auf dieser letzten Reise jetzt, wo wir im Januar in den Niederlanden waren, da auf der Rückfahrt sind die Schokoladenflecke in die Sitze gekommen.
Oh no! Also so, paar ganz Wochen am Schluss.
Vor der Rückgabe. Aber gut, egal. Ich hatte ihn sowieso beim Aufbereiter, der den nochmal schick gemacht hat vor der Rückgabe. Und ja, dann waren die Schokoladenflecke danach auch wieder weg. Also von daher könnte natürlich mit einem hellen Interieur ein bisschen schwieriger werden, das am Ende wieder komplett schick zu kriegen. Oder der Aufbereiter will dann halt mehr Geld haben. Oder ich weiß nicht, wie das dann am Ende ablaufen wird. Aber es ist doch sehr hübsch, ja. Und die Kinder finden natürlich elektrische Schiebetüren geil, weil kann man schön immer aufs Knöpfchen drücken und dann macht's Piep und dann fährt das auf und fährt das wieder zu und dann fährt das wieder auf und dann fährt das wieder. Ja, hört jetzt auf mit dem Quatsch. Ungefähr so.
Der hat beide Seiten Schiebetüren, richtig?
Er hat beide Seiten Schiebetüren, genau. Cool. Ja. Und was soll ich sagen? Wir waren jetzt natürlich noch auf keiner längeren Reise. Wir sind ein bisschen hier so in der Stadt rumgefahren, haben einen kleinen Ausflug gemacht. Ich habe allerlei Besorgungstouren gemacht, so. Ein Extra habe ich jetzt gestern ausprobiert. Der hat wie seinerzeit in den späten 90ern, Anfang 2000, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, der Ford Focus von meiner Ex-Freundin hatte.
Ford Focus?
Ja, wenn sich an den noch jemand erinnert.
Mein Bruder hatte den 25 Jahre gefühlt.
Und ich wollte gerade sagen, alle unsere Ex-Freundinnen, von uns allen fuhr eine Ex-Freundin Ford Focus.
Wahrscheinlich.
Ich habe es schon übertrieben. Ja, aber geht in die Richtung.
Der hatte damals, und das war das einzige Auto,
Polo und das Beetle kannte, hatte ich. Ja, was?
Eine beheizbare Frontscheibe.
Oh. Ah ja, das und, stimmt. Davon hatten wir es neulich schon. Das hatte mein Panzer auch. Sehr praktisch.
Das ist total praktisch. Und gestern war, jetzt hatte ich gedacht so, naja, jetzt werde ich das ja wahrscheinlich nicht mehr ausprobieren können, weil das wird ja nicht mehr jetzt groß gefrieren hier. Wir haben ja jetzt schon März. Dann wird es wohl bis nächsten Winter dauern, bis ich das mal in Aktion sehe. Und gestern laufe ich morgens aufs Auto zu und die ganze Frontscheibe komplett so dicker Raureif drüber, so Grauschleier. Und dann dachte ich so, okay, jetzt ist der Moment, wo ich das teste.
Cool.
Habe ich mich reingesetzt und habe extra die Lüftung, die ja sofort anspringt bei diesen MEB-Fahrzeugen, sobald du einsteigst und dich auf den Sitz setzt. Du musst ja noch nicht mal die Zündung anmachen. Du musst eigentlich nur reinsetzen, dann geht die Klimaanlage an. Du kannst es sogar so einstellen, dass sie schon angeht, wenn du aufschließt. Das hatte ich aber noch nicht so eingestellt. Deshalb, sie ging an in dem Augenblick, wo ich mich reingesetzt habe. Und das Erste, was ich sofort gemacht habe, ist die Lüftung von der Scheibe weg. Also so eigentlich, was du nicht tun würdest, wenn du es tauen möchtest. Aber ich habe dann gesagt so, nee, nur in den Fußraum pusten. Und dann nur diese Scheibenheizung angemacht. Und dann gedacht so, okay, mal gucken, wie lange das jetzt dauert, was jetzt so passiert. Und dann saß ich da und es leuchtete. Ich hatte die Zündung auch noch gar nicht angemacht. Aber dieses Knöpfchen leuchtete, wo ich drauf gedrückt habe. Und dann habe ich gedacht so, tut sich gar nichts. So nach einer Minute ist immer noch alles voller Raureif, muss ich vielleicht doch die Zündung anmachen. Und während ich da so drüber nachdachte, war das wie so ein Magic-Moment. So plötzlich wurde die gesamte Scheibe gleichzeitig, und die ist ja echt nicht klein bei dem Auto, die gesamte Scheibe gleichzeitig wurde dieser Raureif einfach so durchsichtig und verwandelte sich in Wassertropfen innerhalb von so vielleicht so
aber
zwei Sekunden oder
das?
So.
Das sind ja, also bei meinem Panzer damals waren halt so Drähte in der Scheibe, yeah, so wie man genau das so. Wie man das von Rückscheiben auch kennt. Aber die sieht man ja. Also das war halt bei einem militärischen Fahrzeug egal, aber das will man ja bei einem All-Day Personenkraftwagen nicht haben. Sind die jetzt so dünn, dass man die nicht mehr sieht, oder wie ist das?
Genau, also die sind so dünn, dass du sie auf den ersten Blick nicht siehst. Wenn du damit rumfährst und zum Beispiel in Gegenlichtsituationen kommst oder so, dann siehst du sie schon. Also die, aber die sind wirklich sehr, sehr fein. Du siehst sie dann als so ein Flirren an Lichtquellen oder sowas. Und wenn du genau hinguckst, dann siehst du sie natürlich auch so. Aber es ist nicht mit dem zu vergleichen, was du von Heckscheiben kennst. Das ist Größenordnung liegen da dazwischen, mehrere Größenordnungen. Die sind wirklich sehr, sehr fein und dafür sind sie enger zusammen und es sind einfach enorm viele. Also bei so einer üblichen Heckscheibe hast du ja irgendwie so, wie viel von diesen Drähten in so einer Golf-Heckscheibe drin? Vielleicht irgendwie 10 oder so.
Ah, und, es ist schon, aber ja, sind schon wenige, ja.
Ja, und aber hier hast du wahrscheinlich auf der Höhe der Scheibe 400 oder so oder keine Ahnung, also viel, viel mehr. Und aber dafür winzig. Und
wenn das dann so viele sind, dann wirkt das nicht wie ein Schleier, durch den man immer durchschaut? Ist doch komisch, oder?
Nee. Auf den ersten Blick, so wenn du normal rausguckst, nimmst du es nicht wahr.
Man muss sehr genau hingucken, um zu erkennen, dass das eine Windscheibenheizung hat. Also ja. Ich weiß nicht, irgendein Fahrzeug, ich glaube unser Touran oder irgendeiner hatte das auch mal. Und dann hatte das jetzt. Der hat doch so eine Scheibenheizung, oder? Keine Ahnung, guck mal, aber ich sehe keine Drähte und dann läufst du da rum mit Lampe in der Hand und, ah ja, doch, guck, wenn man so guckt, dann sieht man's.
Geil.
Ja, also wenn du drin sitzt und fährst, finde ich, wenn du quasi bewegten Hintergrund dahinter hast und nicht von draußen leuchtest, dann siehst du es während der Fahrt sehr viel leichter als im Stillstand. Mhm. Aber es war halt faszinierend so, das war so wie so ein Milchglasscheibe, die so auf so ein geheimes Kommando plötzlich innerhalb von einer Sekunde so zschipp, durchsichtig. Und dann war
es
nur noch
Tropfen. Wenn es halt auch so super viele Drähte sind.
Ja.
Das ist halt so, ja.
Und es war halt nicht so, wie du es sonst kennst, wenn du deine Heißluft auf die Scheibe pustest, dann entsteht unten so ein Loch und dann ist da so ein Loch.
Scheiße, ja.
Oder bei den Heckscheiben, wo halt erst so Schlitze entstehen, die dann langsam immer größer werden und quasi die Streifen von Eis, die werden dünner. Und irgendwann dann ist es mal so weit weg, dass du dann den Scheibenwischer benutzen kannst, um es ganz wegzuwischen, so wie man das von den Heckscheiben kennt. Das war hier überhaupt nicht, sondern wirklich so 2 Sekunden und dann war die ganze Scheibe einfach nur noch Wasser. Und nichts ist übrig geblieben. So, das war schon cool. Und dann habe ich die Heizung wieder auf normal zurückgestellt und bin losgefahren. Ja.
Kostet dich das dann viele Kilometer?
Nee, ach Quatsch. Das sind alles wie auch Licht anhaben oder Radio hören. Man liest ja immer in so Elektro-Testberichten von Leuten, die keine Ahnung von Elektroautos haben. Ja, dann wollten wir weiterkommen und dann haben wir das Radio ausgemacht und haben überlegt, ob wir ohne Licht fahren. Also das ist alles völliger Bullshit. Diese Akkus sind so riesig, mit einer Lampe oder zwei oder so einem bisschen so eine Heizscheibe mit 100 Watt oder was, kannst du so einem Akku in der Größe nichts, auch nicht mal ansatzweise ein Haar krümmen. Okay. Heizung für den Innenraum, sicher ein Thema. Heizung fürs Lenkrad, Sitzheizung und so weiter kannst du wahrscheinlich eine Woche betreiben, bevor der Akku zuckt. Das ist völlig absurd, da drauf Rücksicht zu nehmen. Einfach alles anmachen wie immer, das macht keinen Unterschied. Oder kein Nennenswert, natürlich physikalisch gesehen macht es einen Unterschied, aber
ja, der ist... Aber ob ich jetzt 4 Kilometer weiter oder weniger weit komme, ist halt genau. Am Schluss nicht entscheidend.
Also was
hoffentlich rechtzeitig tanken fahre.
Genau. Was Energie frisst, ist die Innenraumheizung, klar. Und die ist natürlich hier besonders gefordert, weil der Innenraum ist halt groß.
Da könntest du hinten alles vollladen mit Styroporkisten oder so.
Ah, das wäre ganz gut eigentlich.
Gute Idee.
Genau, und deshalb haben diese Autos ja auch diese Funktionen, dass sie dann irgendwie den Beifahrerbereich nicht heizen, wenn der Sitzbelegungssensor feststellt, dass da keiner sitzt, dann kommt da aus den Düsen halt nichts raus und die versuchen dich dann halt irgendwie nur warm zu kriegen. Und es muss ja auch nicht das ganze Auto warm sein, es muss ja nur, dass du dich warm genug fühlst. Das reicht ja dann. Ob das da hinten links irgendwo kalt ist, wo keiner sitzt, ist ja völlig wurscht. Und deshalb empfehlen die ja auch immer, dass du es vorheizen sollst, wenn du dann Wallbox zu Hause hast und oder der Akku voll genug ist. Wenn du eine Wallbox zu Hause hast, dass du das Auto quasi noch am Kabel aufwärmst, damit du das Aufwärmen nicht aus deinen Akkuprozenten bezahlen musst für unterwegs, sondern dass du mit vollem Akku losfährst und schon warm im Auto. Ich habe das jetzt auch 4 Jahre nicht gekonnt und bin trotzdem klargekommen, das passt schon. Aber ja, da ist jetzt natürlich mehr Innenraum und der hat natürlich auch durch die Stirnfläche und die Größe und das Gewicht generell einen höheren Verbrauch als mein altes Auto hatte, mein ID3. Allerdings hat er auf der anderen Seite auch einen größeren Akku und so mein bisheriges Gefühl ist, dass sich das wahrscheinlich so für längere Strecken Pi mal Daumen 1:1 ausgehen wird, dass ich also ungefähr so dieselben, das bestätigt mir auch ein Better Route Planner, wenn ich so die übliche Strecke zur Schwiegermutter ins Allgäu runter so mal durchplane, dass ich ungefähr dieselben Stops machen muss, vielleicht sogar einen weniger.
Mhm.
Das glaube ich erst, wenn ich es mal ausprobiert habe, aber so berechnet es das im Moment. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass der, obwohl er den deutlich höheren Verbrauch hat und halt irgendwie ein bisschen größeren Akku, also der alte hatte ein 64er Akku brutto und der hier hat einen 82er. Sind schon zweistellige Prozente, aber ist jetzt auch nicht irgendwie, dass er doppelt so groß wäre oder so, nicht mal ansatzweise. Und trotzdem zeigt er sehr viel höhere Reichweiten immer an. Also
wie liegt der Verbrauch?
Der liegt im Moment bei der Kälte und Kurzstrecke, die ich fahre, wo natürlich dann immer viel geheizt wird am Anfang, ist der teilweise schon irgendwo so um die 30 Kilowattstunden, was viel ist. Allerdings hat auch der ID3 in solchen Szenarien gerne mal 25, 27 oder so angezeigt. Auf Langstrecke, wenn das Auto dann mal warm ist und du ein bisschen unterwegs bist und sozusagen sich dieses anfängliche Aufheizen so ein bisschen auf die Strecke verteilt und verrechnet, habe ich den ID3 immer so um die 20 gefahren und ich rechne bei dem hier, wie gesagt, ich bin auch keine Langstrecke gefahren, so mit 24 bis 26, sowas in der Größenordnung. Das wird so sein.
Und bei der Langstrecke, hast du da irgendwie groß auf die Geschwindigkeit geachtet?
Beim ID3 war das eine lustige Erfahrung so über die Jahre. Am Anfang habe ich mich da auch sehr scheu machen lassen von so Sachen, die man in so Testberichten und so liest, wo es dann heißt, ja, wenn du schneller als so fährst, dann geht der Verbrauch durch die Decke und so weiter. Am Anfang bin ich immer 110, 120 gefahren habe mich natürlich auch nicht getraut, den Akku so weit runterzufahren in die ganz unteren Prozentbereiche. Da wird man dann über die Jahre gnadenloser, was das Runterfahren angeht. Und ich bin auch gnadenloser, was die Geschwindigkeit angegangen ist, geworden. Und habe am Schluss war so meine übliche Reisegeschwindigkeit Tempomat 140. Okay. Und wenn ich dann gesehen habe, dass meine Berechnungen irgendwie, ich habe in der Regel immer ein bisschen zu konservativ die App eingestellt. Meistens habe ich das über die Zuladung gemacht. Also in Better Route Planner zum Beispiel kannst du eingeben, was du so an Zusatzgewicht zugeladen hast. Und da habe ich immer eher mal 30 Kilo zu viel eingegeben als 30 zu wenig. Dann rechnet der mit so einem klein bisschen höheren Verbrauch. Und wenn der dann sagt, du kommst an der Ladesäule mit 7% an, dann bin ich in der Realität dann doch meistens irgendwie mit 12 angekommen oder mit 10 oder sowas. Und wenn ich das dann so gemerkt habe auf den letzten 20 Kilometern vor der Ladesäule, dann habe ich den Tempomat auf 150 oder 160 hochgedreht und dann stimmte es wieder, dass ich am Ende mit 7% ankomme.
Repariert.
Genau. Und das war mir immer lieber, dass ich am Schluss einfach dann merke, okay, ich habe zu viel, also in Anführungszeichen zu viel Strom im Akku. Den Ladestopp nehme ich trotzdem, weil bis zur nächsten Säule reicht es dann irgendwie doch nicht oder es wäre dann halt nicht eine von denen, wo ich einen günstigen Preis habe oder so. Also will ich den schon nehmen, so wie er geplant ist, aber ich will da nicht mit 15, 18, 22% ankommen und dann lege ich halt Speed drauf und dann ja, dadurch bin ich am Ende dann doch immer mit dem Auto öfter schneller unterwegs gewesen, als ich das in den ersten Jahren gemacht habe. Wie das jetzt mit dem ID.Buzz sein wird, weiß ich nicht. Das
ist ja schon gesagt, eher ein Packschrank, den man so durch die Gegend
das
fährt.
Das ist eher ein Packschrank und ich glaube, da geht diese Verbrauchskurve dann auch exponentieller nach oben, als es beim ID.3 der Fall war. Beim ID.3 hast du deutlich gemerkt, ab 150, 160 hat er wirklich angefangen zu saufen. Und das wäre wahrscheinlich, ich habe das auch mit A Better Route Planner mal in so eine Excel-Matrix eingetragen, wo ich irgendwie die Einstellungen, ich fahre 110, ich fahre 120, 130, 140, 150, 160 und ich möchte, du kannst dann einstellen, ob du lieber viele Ladestopps, die dafür kürzer sind oder lieber weniger Ladestopps, die dafür länger sind oder irgendwie so ein gesundes Mittel davon machen willst. Und ich habe quasi alle drei Varianten mit allen Geschwindigkeiten einmal durchrechnen lassen und habe dann geguckt, was die kürzeste Fahrzeit ergibt. Und da hat mir A Better Route Planner damals mit meinen 140 km/h und einer sinnvoll ausgewogenen Strategie am Ende auch recht gegeben. Immer berechnet für die Strecke Frankfurt-Memmingen, weil das die relevanteste Strecke ist, die ich am häufigsten im Jahr als Langstrecke fahre. Das mag für andere Autos mit anderen Akkus oder andere Hersteller oder was auch immer völlig anders sein. Aber für,
ja, aber
den
auch für die Strecke gegebenenfalls, je nachdem, was
für die Strecke gegeben
für Ladesäulen auch, sind oder Berge oder sonst irgendwas.
Ganz genau, ganz genau. Das kann, also
von
das
Memmingen
kann
durch die ausfallen. Alpen nach ans Mittelmeer ist vielleicht anders als zurück nach Frankfurt.
Also was ich Ihnen nicht empfehlen kann, wo du gerade Alpen sagst, ist am Brenner gibt's oben eine Ladesäule an so einem direkt am Grenzübergang. Da ist so ein Einkaufszentrum und da sind Ionity-Ladesäulen drin. Da zu lange in dem Einkaufszentrum zu bleiben und irgendwie noch Kaffee zu trinken oder irgendwas und dann zum Auto zurückzukommen und den Akku auf 100% zu haben, ist eine voll blöde Idee. Weil danach fährst du ja, egal ob du nach Norden oder Süden fährst, nur bergab. Und da kannst du halt überhaupt nicht rekuperieren und das Auto findet es überhaupt nicht lustig, wenn die ganze Zeit Strom kommt, aber der Akku schon voll ist. Und dann pöbelt es dich an, du sollst jetzt, es überhitzt dir irgendwas und du sollst mit der normalen Bremse bremsen und so weiter. Und es ist ja auch einfach Geldverschwendung, den teuren Strom zu kaufen, wenn du eigentlich genug potenzielle Energie gerade noch dabei hast, die du eigentlich in kostenlos wieder zu Strom machen lassen
musst.
Ja, und du kriegst da Strom wieder geschenkt, den du vorher ausgegeben hast und dann kannst du ihn aber nicht aufheben, weil du deinen Akku unseligerweise vollgeladen hast. Das ist eine blöde Idee. Ja, nee, also wie erste Langstrecken-Geschichten werde ich sicherlich in Kürze mal irgendwann berichten können, wenn ich mal irgendwie ein Stück Autobahn länger gefahren bin. Aktuell bin ich nur hier in und um Frankfurt unterwegs gewesen. Das bringt jetzt noch nicht so die Erkenntnis.
Ja.
Aber jetzt, beim Hornbach war ich gewesen und habe den ganzen Kofferraum voll gemacht und ich habe viel zu viel Zeug gekauft beim Hornbach. Ich habe dann so den ganzen Wagen voll gehabt und habe dann zu meiner Frau gesagt, das kriegen wir nicht alles in den Kofferraum. Und dann hat sie gesagt, doch, doch, und hat noch irgendwas draufgelegt und nochmal 120 Liter Blumenerde und so. Ja, furchtbar. Du wolltest was fragen noch?
Genau, ja, zum ID.3 nochmal, also mit einer deutlich konservativeren Fahrweise hättest du den schon auf, keine Ahnung, 16, 17 runtergefahren, oder? So.
Ja, ja, absolut. Solche Zahlen habe ich gesehen, wenn, als ich in Dänemark war. Weil da fährst du ja auf Landstraßen nur 80. Und da ich dann im Westen Dänemarks war, wo die Autobahndichte doch sehr dünn ist, weil diese Autobahnachsen, die verlaufen eher so auf der östlicheren Seite. Und deshalb sind wir lange, lange Strecken Landstraße gefahren. Und weil ich mich nicht mit der dänischen Polizei irgendwie auseinandersetzen wollte, habe ich mich einigermaßen dran gehalten, habe ein Tempomat, glaube ich, immer auf 84 stehen gehabt oder sowas. Und wenn du das mal 2 Stunden lang machst, dann siehst du Verbrauchswerte von 13 oder 12,5 oder so. Und das, da habe ich dann immer völlig ungläubig auf diese Verbrauchsanzeige geguckt. Und Berge haben ja da keinen Einfluss, weil in Dänemark gibt's halt keine. Und dann siehst du solche Zahlen und die sind halt über viele, viele Dutzende Kilometer stabil und insofern schon real und nicht irgendwie so ein Anzeige-Artefakt, wie wenn du vom Brenner runterrollst. Das geht, aber das ist natürlich für in Deutschland fahren und irgendwie auf Ankunftszeit optimieren, ist das natürlich keine valide Strategie irgendwie. Du kannst ja, also klar kannst du mit 80 auf der Autobahn rumgurken, aber brauchst halt länger als mit 140 und einmal laden.
Und dann machst du dir auch keine Freunde mit.
Ja, genau. Also klar, du kannst, ich habe das auch mal gehabt, da hatte ich irgendwie mich bei irgendeinem Ladestopp vertan und habe gedacht, ich schaff's noch, ich kann den skippen und nehme die nächste Ladesäule. Und dann stellte sich raus, dass das Bergtalprofil das gar nicht so geil findet an der Stelle, dass also die nächste Ladesäule noch zu erreichen. Damals hatte ich auch noch keine Better Route Planner Live Connection zum Auto. Und dann habe ich mich einfach mal irgendwie für 30 Kilometer hinter so einem LKW gehängt. Einfach Abstandstempomat ausgemacht, bisschen näher rangefahren, als der das machen würde. So, dass noch vertretbarer Sicherheitsabstand ist, aber halt ein bisschen unter dem, was der Abstandstempomat fahren würde und dann einfach mit, was weiß ich, 84 oder 85 oder was die LKWs fahren, hinter diesem großen Sattelzug hinterher. Dann machst du natürlich auch Verbrauchswerte, die absolut golden sind, weil dann hast du noch Windschatten. Das wird dir natürlich unfassbar langweilig und ich glaube, der LKW-Fahrer kommt sich auch so ein bisschen verarscht vor, weil da war halt niemand anders auf dieser Autobahn, nur dieser eine Typ, der die ganze Zeit hinter ihm fährt. Aber dann ziehst du halt den Restakku dann, also dass ich es dann doch noch bis zu der Ladesäule geschafft habe. Solche Spiele kann man natürlich machen.
Christoph, hast du nicht einen Freund, der auch mal so durch die Gegend gefahren ist, so press hinter einem LKW her?
Ja, ja.
Ich meine, der hat uns das irgendwann mal auf einer Party bei dir erzählt, oder?
Ja, ja, genau. Ist schon ziemlich lang her, glaube ich, ja.
Manche Sachen merke ich mir.
Und ich glaube, ich habe das aber auch schon gemacht. Damals ganz am Anfang, als wir mit dem Elektroauto irgendwo zwischen Würzburg und hier nicht geschafft haben zu laden und ich dann mit dem Bob die ganze Zeit telefoniert habe, und da hast du mir auch gesagt, Bob, ja, häng dich erstmal hinter den LKW und, genau, und guck mal, wie weit du kommst. Aber da ging es halt wirklich um jeden Kilometer, den wir noch geschafft haben.
Ja, also das kann ich Elektroautofahrern nur empfehlen, sich eine vernünftige Handyhalterung, a better route planner, und ein OBD2-Dongle, das sind diese komischen Dinger, die man in diesen Diagnoseport unten links im Fußraum ins Auto reinsteckt. Und diese Teile funken dann Bluetooth und dein Handy kann das dann empfangen. Und wenn man da das richtige...
Darf man das in Leasingfahrzeug und so? Oder reden wir da lieber nicht drüber?
Warum sollte es nicht dürfen? Jede Werkstatt steckt so einen Knubbel da rein.
Ja, und das ist doch nicht invasiv und...
Ja, es ist nicht invasiv und du kannst über diese OBD2-Dinger auch Sachen kodieren. Also man kann da auch schreibend quasi in das Auto eingreifen. Hm. Aber das ist bei heutigen Autos auch teilweise hinter so Kryptosperren, wo du erst irgendwie so ein Freischaltzertifikat hinschicken oder irgendwie das aufmachen sozusagen musst. Und dass dieses Dinger haben dann nur... entweder ist es teure Software und irgendwelche Leute haben das gehackt oder wie auch immer es funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder halt Werkstätten haben die entsprechenden Keys, um das aufzumachen. Und die können dann da theoretisch auch irgendwas reinkodieren und damit kannst du auch viel kaputt machen. Weil da kannst du halt Sachen setzen für Ausstattung, die in dem Auto nicht verbaut ist oder irgendwie, also du sagst dem Computer, das Steuergerät für die Scheibenheizung ist anwesend und dann ist das aber gar nicht anwesend und wer weiß, was dann passiert, wenn es versucht, da was hinzuschicken.
Okay.
Also da kannst du theoretisch auch Sachen kaputt kodieren und ernsthaft deinem Auto zu einem Problemfall machen. das können die einfachen USB Bluetooth-Dongles aber gar nicht. Die greifen da einfach nur lesend drauf zu. Die hören im Grunde mit, was da über diesen Bus an Diagnosedaten rauskommt. Und da gibt's halt Software wie Car-Scanner zum Beispiel auf dem iOS, die einfach nur alles visualisieren. Und dann siehst du halt Motordrehzahl, was weiß ich, also Eingangstemperatur von dem, Batteriezelltemperatur für jede einzelne Zelle, Batteriespannung für jede einzelne Zelle.
Können wir vielleicht in dieser Sendung verlinken, eins, was man da gut kaufen kann? Ja, vielleicht sogar zufällig machen. Für einen ID-Bus?
Ja, genau. Aber die kosten ja nichts. Also das die ist kosten, ja...
Genau, also die App Car-Scanner, die kostet ein bisschen was. Und
das schon, ja, aber die Dongles, das kostet ja wirklich nichts.
Genau, für meinen DB2 Bluetooth-Dongle, ich weiß auch nicht, ob der überhaupt noch erhältlich ist, weil das ist auch so China-Ware, die irgendwie alle 3 Monate sehen die Angebote da anders aus. Mhm. Ich meine, dass ich für meinen irgendwas in den 20er, vielleicht 30er
ja, genau.
bezahlt habe. Also ist quasi egal, was man da kauft irgendwie.
Es muss mit der App, also der Chip, der da drin ist, muss mit der App irgendwie reden können. Im Zweifel haben die Anbieter der Apps auch irgendwie Tipps auf ihrer Seite, mit welchen Dongles die besonders gut funktionieren. Habe ich das damals auch gemacht, glaube ich, dass ich irgendwie gesucht habe, was empfehlen die. Dann habe ich den rausgesucht bei Amazon und bestellt, fertig aus, dann hast du das Thema gegessen. Hm. Und der Better Route Planner kann das seinerseits auch. Der redet dann auch über das Dongle mit dem Auto oder beziehungsweise hört einfach, was das Auto sagt und erfährt darüber halt so Sachen wie Batterietemperatur, aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs und vor allen Dingen natürlich Batteriestand und Ladegeschwindigkeit, wenn und auch aktuellen Verbrauch. Also er erfährt auch live, wie viel Watt oder Kilowatt gehen dann gerade an Leistung raus aus dem Akku und der korreliert das dann mit Streckenprofil und lernt quasi auch über die Zeit dein Auto kennen. Also du kannst am Anfang mit so einem Standardprofil ID-Bus neutral, sag ich mal, kannst du starten. Und wenn in deinem Account hinterlegt, lernt er dann aber und sagt, okay, also bei hohen Geschwindigkeiten verbraucht dein Auto irgendwie mehr, weil du die 21 Zöller mit fetten Breitreifen hast oder weil deiner verbraucht weniger, weil du eben hier diese Betonschneider auf 16 Zoll Stahlfelgen fährst. Und dann, das macht halt Unterschiede, die in so einem allgemeinen Profil halt erstmal so über den Daumen geballert sind und dann hast du ein bisschen so präzisere Messdaten, die er aus deinem Auto lernt und Batteriedegradation, wenn die Karre älter wird und so weiter, sind natürlich auch Sachen, die dann anders sind bei deinem Auto als bei irgendeinem Auto. Mhm. Und das lernt er dann und dann wendet er das an und macht erstaunlich genaue Vorhersagen. Okay. Wie du, wann du, wo du, mit welcher Prozentzahl an Akku ankommen wirst, viel, viel besser als das Navi vom Auto.
Okay.
Und von daher
also
immer noch
solange du den,
mein Tipp.
Also solange du den Dongle drin hast, liest der jede Fahrt aus. Also sei es auch nur eine 500 Meter Fahrt oder so.
Nee, natürlich muss die App auf dem Handy laufen und du musst da irgendwie das verbunden haben. Das macht er nicht, aber da mich nur Langstrecke interessiert.
Dann, also okay.
Genau. Da mich nur Langstrecke interessiert, habe ich auch immer nur Langstrecke mitgetrackt und zum Navigieren benutzt. Und da kommt der dann einfach innerhalb von einem Jahr schon genug zusammen, dass du dann ziemlich, ziemlich brauchbare Daten hast. Du kannst ja auch angucken, wie präzise sein Profil schon ist. Und da sagt er dir dann irgendwie, dass er für den unteren Geschwindigkeitsbereich zu wenig Daten hat oder so. Da musst du halt mal ein bisschen öfter 30 fahren oder so, dann, damit er das auch noch lernt. Da habe ich mich dann aber nie drum gekümmert. Das war für die relevanten Autobahngeschwindigkeitsbereiche, meinte er, dass sein Profil schon gut genug ist. Und das hat mir dann auch gereicht.
Willems, fährst du auch elektrisch oder planst du das?
Ja.
Oder?
Nee, ich fahre auch, ja. Aber ich habe einen Peugeot 2008.
Okay,
cool. Aber ja, gerade so das Auslesen vom Verbrauch und von der Reichweite, das ist halt, also das ist total beschissen gelöst dort. Also ich glaube, die Teams von Peugeot, die das entwickelt haben, da haben die App entwickelt haben und die das Auto entwickelt haben, definitiv niemals miteinander gesprochen. Oh je. Also so, wenn ich jetzt zum Beispiel den Ladestand in Prozent sehen will, das kann ich nur in der App und im Auto sind es nur Balken. Also das ist halt, ja, es sind so viele Sachen, die einfach gar keinen Sinn machen. Also das ist, ja, das nervt mich immer wieder. Also ich muss halt quasi jedes Mal mir anschauen, wie war jetzt der Verbrauch zwischen der letzten Ladung und der anstehenden und so. Und also es wird nie sauber. Also ich habe da nicht den sauberen Überblick tatsächlich. Wenn ich dann über die 1000 Kilometer komme, zwischen dem letzten Mal Nullen quasi, wenn ich das verpasse, ist es einfach weg. Also das ist halt, also ja, es sind so ein paar Sachen, die wirklich echt blöd sind dabei. Von daher, ja, ist das eigentlich ganz interessant für mich.
Ja, ja,
das, um das einfach so ein bisschen Überblick zu haben. Aber tatsächlich habe ich mir auch in den letzten Jahren so eine extrem konservative Fahrweise angewöhnt. Aber weil es auch, ich finde es auch tatsächlich sehr entspannt. Aber Langstrecken fahre ich aber auch tatsächlich. Also ich glaube, so der Regelfall ist, dass ich tatsächlich von mir bis nach Saarbrücken, was 25 Kilometer ein Weg ist, und ja, ansonsten fahre ich mal, ich glaube, die längste Strecke sind dann mal 50 Kilometer oder so, ein Weg. Alle anderen weiteren Strecken fahren wir halt mit einem größeren Auto, Benziner noch. Von daher.
Okay. Bin ich der Letzte, der hier noch in der Runde nicht elektrisch fahren kann.
Aber ja, tatsächlich so die ID3 und meine Frau hat mir gerade letztens nochmal einen gezeigt. Dieser Bob, du weißt es auf jeden Fall besser, dieser war es ein ID2, also dieser, nee, wie hieß er? Ich müsste, glaube ich, aussuchen.
Der ist angekündigt, aber den gibt's ja noch nicht.
Es sind doch irgendwie mehrere Sachen angekündigt. Also dieser eine kommt jetzt zeitnah in diesem Jahr, glaube ich, und dann ist doch dieser Klassiker, also wo sie nochmal zum klassischen Volkswagen zurück wollen, der ist aber, glaube ich, für 2026 angekündigt. Also das ist der das irgendwie nochmal.
Ja, das mag dieser ID1 sein, den sie jetzt, ja, genau. Haben sie, genau. Da gibt es ja im Moment nur so Konzeptzeichnungen, da gibt es ja noch nichts wirklich zu sehen.
Ja, nee, aber der andere, den fand ich auch ganz schick. Also, aber gut, ich fahre meinen jetzt auch noch anderthalb Jahre, glaube ich. Dann ist das Leasing rum, von daher, ja, mal gucken, wie es dann aussieht. Aber auch so der ID-Bus, der liegt mir auch so ein bisschen in der Nase. Das ist.
Ja, dem Stefan ja auch, ne? Wie lange dauert es bei euch?
Ja, ja.
Dienstag?
Ja. Fantastisch. Dann haben wir ja nächste Woche gleich dasselbe Thema hier wieder. Oder sollen wir dir noch eine Woche geben, damit du ein bisschen damit rumfahren kannst?
Mal gucken, je nachdem, wie viel ich dann damit schon erlebt habe.
Ja, vor allem das Schöne ist halt einfach die Größe. Also ich meine, es ist ja nicht jeder wie der Christoph, der halt einfach schauen will, dass er das kleinste Auto mit möglichst vielen Leuten bestücken kann.
Ja, genau. Also wir hätten das früher so den Smart mit 30 Leuten drin.
Ja, genau. Ja, so ungefähr, ja.
Genau mein Ding.
Ja, naja, also ich find's ganz nett, dass man einfach den Platz hat. Also ich meine, wir haben ja auch noch einen Hund, der auch noch irgendwie Platz haben muss, und
ja, gut.
Ja, das Reizvolle mit den zwei Schiebetüren auf den beiden Seiten, das ist halt auch immer
das ist schon cool, ja.
Mit Kindern Gold wert. Also als großes Auto haben wir den Seat Alhambra, und ja, das ist so eins von den Sachen, die ich am besten finde, dass die großen Schiebentüren.
Da hat man richtig Platz, gell?
Ja, vor allem halt in jeder Parklücke, und man muss auch nicht Angst haben, dass die Kinder die Türen aufreißen und jegliche Autos rechts und links zerstören.
Ja, ja. Ich hab die Woche habe ich erst wieder den Christoph gemacht, da muss ich auch an dich denken. Habe ich ein Hochbeet gekauft und weiß nicht, 300 Liter Erde oder so. Und bin natürlich mit dem Ab unterwegs gewesen, weil in einem komischen Mercedes kriegst du so einen Quatsch ja nicht rein. Und ich hatte sogar noch einen Kindersitz in dem Auto drin. Es geht, wenn es muss, dann geht das auch alles da rein. Hochbeet, Säcke mit Erde, und ich glaube, ich hatte noch irgendeinen Quatsch dabei gehabt, und ja, muss dann schon einen Vordersitz umlegen und Kindersitz ausbauen und oben drauf werfen und so, aber man kriegt den Ab und man kriegt viel rein.
Der Ab ist ein Raumwunder.
Das ist echt krass, wie viel, also was ich da schon an Scheiß mit transportiert habe. Ich weiß noch nicht, mit der Großen haben wir irgendwie Holz gekauft, weil wir was anderes gebaut haben. 3 Meter Latten. Habe ich natürlich erst dann, ja, genau, im Baumarkt überlegt, so ob das Auto innen überhaupt 3 Meter, ob das Auto überhaupt 3 Meter lang ist. Dann kaufst du nochmal 2 Spanngurte, sicher ist sicher. Glücklicherweise habe ich die gekauft, weil ich musste dann erstmal mit den Spanngurten diese Latten irgendwie sichern. Papa, darf man mit offenem Kofferraum fahren? Ah, also reden wir nicht drüber. Vielleicht.
Darf man ohne so einen roten Wimpel hinten an diesen ausschwenkenden Last fahren? Das ist die größere Frage.
Genau. Ja, es hat ja nur 20 Zentimeter vielleicht, aber gut. Genau genommen hätte ich das machen müssen. Das ist schon richtig.
Ich habe gestern von einem befreundeten anderen Vater an der Schule einen Astschneider, über den ich mit ihm sprach, den ich für den Garten brauche, überreicht bekommen, den er irgendwie hatte. So ein Ding, wo du quasi so ein Teleskopastschneider, den du so ausfährst, und dann kannst du irgendwie ganz oben im Baum durch so eine lustige zweiseitige Seilkonstruktion, an der du ziehst, geht die Schere oben entweder zu und du kannst sie dann auch aktiv wieder aufziehen. Sehr, sehr faszinierendes Gerät, wie das gebaut ist und wie das da innen drin so, dann, dass es teleskopisch sich verlängert und dann verlängern sich diese Seile und Ketten alle mit. Das ist ziemlich geil gemacht. Und dann drückt er mir das einfach morgens in der Schule, an der Schule, wo ich die Kleine abgegeben habe, in die Hand und sagt hier, und ich denke mir so, ja geil, hab ja jetzt einen ID-Bus, kein Thema, stecke ich rein. Stecke ich das so in den Kofferraum, so, ja, das reicht nicht, da geht die Klappe nicht zu. Gut, dann lege ich das so irgendwie quer, nee, geht auch nicht. Dann lege ich das so über den Rücksitz, okay, dann schiebe ich das so weit rein, dass die Heckklappe zugeht, setz mich vorne rein und dann ist das Ding noch vor meinem Kopf gewesen, also. Das reichte fast bis zum Display. Es war einfach so durchs ganze Auto durch. Also okay, doch zu klein. So groß ist der Kofferraum doch nicht, dass du so
und auch in zusammengeschobenem Zustand.
Ja, den kann man noch viel länger machen, dann hätte er garantiert nicht mehr ins Auto gepasst.
So gut.
Für ernsthaft große Bäume, das Ding.
So ein Teil hätte ich die Woche auch schon gebraucht. Mehrfach.
Ja, es ist Baumschnittzeit jetzt gerade. Man muss jetzt sich richtig beeilen,
bevor nicht mehr.
Nein, das ist vorbei. Mehr.
Nein,
ja, der März hat.
Sag's doch vorbei.
Zierschnitt. Ja,
natürlich schneiden wir alle noch zu Hause, aber nein, das machen wir natürlich nicht.
Ja.
Das gehen wir natürlich nicht zu.
Ja, genau.
Meine Schwiegermutter die Woche wieder, man kann doch bei euren Bäumen sehen, ob da ein Nest drin ist, ob da ein Vogel drin nistet. Ja,
ist doch kein Argument einziges Blatt dran, natürlich kann man das sehen.
Genau, das Argument ist schon valide, aber naja. Am Ende zeigt dich halt dann doch irgendjemand an, weil du wieder einen Baum geschnitten hast, naja.
Ja, du darfst halt die nicht im Vorgarten schneiden, musst die hin rausschneiden.
Hin raus, doch die böse Nachbarin.
Ach so, na dann lieber vorne. Da sind jetzt die freundlichen Nachbarn.
Genau, die Verwandtschaft.
Genau, naja, jedenfalls.
Also zusammenfassend, neues Auto, viel Spaß, ja?
Neues Auto, viel Spaß, neues Auto, viel Verbrauch. Keine Ahnung, wir werden sehen, was noch alles folgt. Neue Ladesäule, auch viel Spaß. Hat jetzt Ewigkeiten nicht funktioniert. Vermieter war informiert. Techniker ist informiert, hätte man gesagt bei einem Internet. Techniker war aber scheinbar nicht informiert, weil Techniker ist zum Termin nicht aufgetaucht. Vermieter war zum Termin nicht zu erreichen. Techniker auch nicht zu erreichen, hat dann aber als erstes zurückgerufen, nachdem ich da auf dem Anrufbeantworter gesprochen habe. Und dann ist der Techniker tatsächlich noch aufgetaucht und war auch sehr, sehr freundlich. Und hat dann mit mir zusammen versucht, diese Ladesäule in Gang zu bringen, was am Ende darauf rauslief, dass, glaube ich, ein Wackelkontakt an dem Stecker zu dem RFID-Lesegerät da innen drin war, weil wir haben dann die ganze Ladesäule gemeinsam auseinandergebaut. Und er hat mir dann alles erklärt, wie das
innen drin funktioniert. Warte mal, Wackelkontakt bei dem, was da durchfließt, das möchten wir aber nicht, oder?
Nein. Da ist innen drin ja so ein RFID-Lesegerät. Und da ist auch wie so ein kleiner Computer drin. Das Ding hat eine Netzwerkverbindung, damit es irgendwie abrechnen kann, wie viel es geladen hat auf meine Karte. Und da ist innen drin dieses Lesegerät, damit das Teil halt den Strom nur rausrückt, wenn jemand die richtige RFID-Karte davor hält. Damit es nicht, weil das ist ja ein Parkplatz, der theoretisch öffentlich zugänglich ist. Der ist zwar auf privatem Grund, aber das hält ja jemanden auf, da auf diesem Parkplatz mit seinem Auto drauf zu fahren, sich an meinen Parkplatz zu stellen, während ich in der Arbeit bin und da ein Kabel dran zu stecken. Dann darf der halt nur den Strom abgeben, wenn die richtige Karte davor gehalten wird. Und dieses RFID-Modul ist mit so einem ganz klassischen Netzwerkkabel an dieses kleine Computermodul, was da innen drin verbaut ist, angekabelt, sodass man das wahrscheinlich auch separat wechseln kann, wenn das eine kaputt gehen sollte und das andere nicht oder so. Oder wenn es abgegradet werden muss, oder keine Ahnung, warum die das so gebaut haben. Aber jedenfalls ist da so ein Netzwerkkabel dazwischen. Und wenn die Ladesäule zugemacht wird, um zugeschraubt zu werden, dann wird dieses Kabel so ein bisschen gebogen, weil das da so gegengedrückt wird. Und dann ist da innen halt einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Platz. Müssen die ganzen Kabel sich da irgendwie zusammenpressen. Und irgendwie muss da wohl ein Wackler drin gewesen sein. Jedenfalls immer, wenn das zugemacht wurde, dann ging der RFID-Laser nicht mehr. Und dann haben wir dieses Kabel ein bisschen anders geroutet innerhalb dieser Box. Und dann hat es funktioniert. Und dann kam Strom raus und wir konnten das auch auf- und abstecken und so weiter. Und das hat alles so funktioniert, wie es sollte. Dann hat der Mann gemeint, naja, dann wissen Sie ja jetzt, wie man sich helfen kann. Also, dann müssten Sie das natürlich aufschrauben. Das dürfen Sie natürlich nicht. Naja, aber Sie wissen ja jetzt, wie man sich helfen kann. Er war irgendwie cool drauf, so mit Augenzwinkern, so nach dem Motto, ich sehe ja am Ende auch nur hier vier Schrauben, also nicht, dass ich ihm jetzt nicht sagen, also diese vier wären das hier. Und dann so, okay, ich weiß nicht, was der Hausmeister sagt, wenn er sieht, wie ich diese Ladesäule zerlege und dann zufällig gerade vorbeiläuft. Aber ich wüsste jetzt theoretisch, wie das geht. Ich weiß jetzt auch, wie man sie resettet. Das hat er mir auch erklärt, das kann man von außen machen. Da ist wirklich ein Trick, auf den du nicht kommst, aber wenn man weiß, wie es geht, dann geht's. Und das ist auch wirklich sehr clever gemacht. Da gibt es einen Trick, wie du von außen den innen drin verbauten Sicherungsschalter, wenn er rausfliegen sollte, wieder reindrücken kannst. Da haben sie so einen lustigen Hebelmechanismus für ins Gehäuse eingebaut. Und diesen Hebelmechanismus kannst du auch noch, wenn du ihn so ein bisschen verdrehst, dafür benutzen, bei dem FI-Schalter auf den Testknopf zu drücken, dann fliegt der FI innen drin raus und dann dadurch resettet sich natürlich die Ladesäule, ob sie will oder nicht, weil der FI ist halt raus. Und den kannst du dann auch über denselben Hebelmechanismus wieder reindrücken und dann hast du die Ladesäule hart resettet durch Strom weg, Strom wieder hin. Und wenn dir das aber keiner sagt, du würdest es diesem Mechanismus und diesem Knopf niemals ansehen, was der für Funktionalität beinhaltet. Aber hat er mir dann auch nicht nur A erklärt, sondern B, dadurch, dass die Ladesäule offen war, habe ich auch gesehen, wie das innen mechanisch gebaut ist. Und wenn du es einmal mit eigenen Augen gesehen hast, verstehst du auch viel besser, was du mit diesem Hebelchen machen musst, weil du dann weißt, wie es innen drin, was innen drin passiert. Insofern war das alles sehr, sehr viel wert. Und das habe ich dann auch heute Morgen direkt gebraucht. Heute Morgen habe ich das Kabel abgemacht. Gestern wurde die Ladesäule repariert. Dann war der natürlich voll irgendwann am Nachmittag. Ich habe das Kabel aber dran gelassen, habe heute Morgen schön vorgeheizt. Und dann bin ich mit Töchterchen runtergegangen, haben uns ans vorgeheizte Auto gesetzt und ich habe das Kabel abgemacht und die Ladesäule hat das Kabel nicht hergegeben. Und habe ich da dran gezogen und dann so, ey, gibt das scheiß Kabel her? Warum gibt die das Auto, hat das Kabel hergegeben und die Ladesäule hat das Kabel nicht hergegeben? Und dann habe ich nochmal gepiepst. Und
es war andersrum.
Ja, stimmt. Aber beim Auto weiß ich, wie die Notauslösung funktioniert. Das ist bei den ID-Autos irgendwie immer gleich. Aber bei der Ladesäule weiß ich es halt noch nicht oder wusste ich es halt bis gestern nicht. Jedenfalls habe ich dann gedacht, okay, wenn die das Kabel eh festhält, dann ist ja jetzt auch wurscht. Dann habe ich das Kabel einfach auf die Ladesäule gehängt und habe die Kleine zur Schule gefahren. Bin wiedergekommen, Kabel war noch da, Kabel war auch immer noch von der Ladesäule festgehalten, also hätte eh keiner nehmen können. Und dann habe ich sie resettet und dann hat sie das Kabel hergegeben. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, wie oft der Techniker noch kommen muss oder. Also ich werde jetzt nicht jedes Mal beim Kabel abmachen diesen Reset-Tanz aufführen. Also dann lasse ich ihn schon nochmal kommen. Aber ich beobachte das jetzt erstmal, ob das jetzt eine Ausnahme war und ob sie jetzt sich wieder benimmt oder ob das jetzt jedes Mal so ist. Weil so soll es ja nicht sein, dass man die jedes Mal resetten muss, damit sie das Kabel wieder herausrückt. An sich ist das volles Markenprodukt. Die ist von Mennekes. Das sind schon so die guten eigentlich. Aber vielleicht hat meine irgendwie einen Hau weg und muss nochmal ausgetauscht werden oder so. Man weiß es nicht.
Nochmal aufgeschraubt werden.
Ja. Würde ich natürlich nie tun.
Ja, du ja sowieso nicht. Okay, also neues Auto. Ich sehe schon. Viel Spaß. Könnt ihr noch? Wir haben nicht mehr viel.
Was kommt denn noch?
Unsere Lieblingskapitelmarke, also jedenfalls die Lieblingskapitelmarke unserer Frauen.
Oha.
Was haben wir diese Woche trainiert?
Tja. Oh nein. Ja, jetzt komm. Sag an.
Also ich war ja heute in der Therme.
Hast du im Whirlpool gelegen?
Nee.
Ist da eine Fitnesseinrichtung dabei oder was?
Nee, aber es ist halt auch ein Kaltwasser Schwimmdings.
So Bahnschwimmen. Bist du da wirklich
rein? Ja, genau. Ich auch nicht. Und ich war halt, wo war ich denn? Wahrscheinlich war ich im Aufguss gewesen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall kam ich zu Frau und Kindern und habe gefragt, wo ist denn die Oma? Ja, die Oma ist mal ein paar Bahnen schwimmen gegangen in den Kaltwasserbereich. Und da habe ich gedacht, oh ja, gute Idee, ich muss ja für einen Triathlon üben. Mache ich doch auch mal. Und das habe ich dann gemacht. Und meine Mutter war sehr beeindruckt, wie
wie gut und wie schnell ich kraulen kann, obwohl ich gar nicht schnell gekrault bin. Ich habe dann gezeigt, wie schnell ich kraulen kann. Habe aber dabei dann auch demonstriert, wie wenig ausdauernd ich kraulen kann. Hab gepumpt wie ein Maikäfer. Mich völlig verausgabt. Sie hat mir eine gute Ratschläge gegeben, aber das, ja, wie auch immer. Also ich habe tatsächlich richtig, es war tatsächlich richtig Sport. Es war nicht lang, es war vielleicht eine Viertelstunde oder so, aber ich war völlig im Arsch danach.
Ja, aber viel länger brauchst du doch auch nicht beim Triathlon.
Genau, habe ich mir auch gedacht, viel länger brauche ich beim Triathlon auch nicht. Aber ich werd trotzdem nicht kraulen, glaube ich. Das ist, weil
du hast tatsächlich eine Viertelstunde gekrault.
Insgesamt, ja, so etwa.
Oh, ja. Das war doch schon.
Aber ich war halt danach nicht in der Lage, dass ich dann irgendwie hätte auf ein Rad steigen wollen und fahren wollen. Also garantiert nicht.
Aber und du hast dich dann auch nicht erbrochen.
Nee, genau, ich habe mich nicht erbrochen. Ich hab, eine halbe Stunde später war ich im Aufguss und offensichtlich ging es mir immer noch nicht so richtig gut. Ich habe den Aufguss überhaupt nicht vertragen. Also es war furchtbar. Und ich kam dann aus dem Aufguss raus und war so richtig kurzatmig, habe mich dann erstmal hingesetzt, bin so rumgetaumelt. Also ich nehme an, das waren auch noch Nachwirkungen von der Kraulerei. Also das ist, nee, das tut mir nicht gut. Aber es war Sport. Also es hat sich wie Sport angefühlt, auf die schlechte Weise.
Okay, na, sehr gut, immerhin.
Ja, was habt ihr gemacht?
Ich habe nicht so viel gemacht. Ich habe immer, also ich war auch die letzte Woche immer noch so ein bisschen halsmäßig. Ich bin jetzt so in diesem Übergang von, ich drück mich noch, wieder was zu machen und ich fühle mich immer noch nicht richtig fit, aber ich denke, in der kommenden Woche habe ich wieder was zu berichten.
Hm.
Wird ja auch jetzt langsam mal Zeit.
Ach, noch nicht.
Na ja. Wie lange ist es? Wann ist der Termin?
Juli. Nicht mehr ewig.
Juli.
3 Monate?
4.
4, okay.
Ja, 4 Monate.
Kommt was mit dir?
Ich habe ja mein Fahrrad gerade nicht, weil es in der Inspektion ist.
Hast ja ein neues Auto.
Ich habe ja ein neues Auto, genau.
Brauchst du kein Fahrrad? Also,
genau, ich das war am selben Tag. Das hat sich gut kombiniert. Der Typ rief an, sie können ihr Auto abholen und das ist in der gleichen Stadt, wo auch mein Fahrradhändler ist und wo ich einen Termin für die Fahrradinspektion am Folgetag hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hole das Auto morgen, weil dann war es sehr praktisch. Ich bin mit dem Fahrrad dahin gefahren, was waren irgendwie 15 Kilometer ungefähr. Also das war so das Einzige, was ich diese Woche gemacht habe. Dann habe ich das Fahrrad in der Werkstatt abgegeben, bin 2 Kilometer zu Fuß gelaufen und dann habe ich das Auto abgeholt und seitdem bin ich nur noch Auto gefahren. Von daher. ja, aber ich habe mein Fahrrad auch noch nicht zurück. Das müsste jetzt eigentlich diese Woche noch zurückkommen. Er meinte irgendwie, dass sie seien ein bisschen im Rückstand und es würde wohl nächste Woche werden. Und mal gucken, ob er das einhält, dann müsste er sich eigentlich morgen oder übermorgen mal irgendwann melden, dass ich das Ding jetzt wieder abholen kann.
Okay.
Und dann sind es die nächsten 15 Kilometer, um es wieder hier nach Frankfurt zurückzuholen.
Aber wie kommst du denn dahin?
Ich habe eine Ehefrau, die kann mich dahin fahren. Ah, hoffe ich.
Okay.
Oder ich fahre mit so einem Freenow-Taxi irgendwas Ding.
Ach so, ja.
Sowas gibt's ja auch noch.
Okay.
Oder ich könnte auch einen Bus fahren oder Zug oder so, gibt's alles.
Hm, ist gut, wenn man in so einer Großstadt wohnt.
Wege nach Hanau sind jetzt vielfältig möglich, das ist nicht so schwierig. Ja, das
stimmt. Oder du, ja. Willems, was hast du trainiert?
Der war im Garten, das habe ich gesehen. Ein T-Shirt.
Er ist schweigsam. Ist er rausgeflogen?
Ich weiß es nicht.
Das musst du. Nee.
Nee?
Ja.
Habe mich nur gerade in dem Moment nicht angesprochen gefühlt. Nee, also ich habe ja kein Ziel, so wie ihr.
Ich kenne ein tolles Ziel.
Nee,
es gibt im
nee,
Juli.
Das ist definitiv kein Ziel, das wird nichts.
Keine Option.
Nee, definitiv nicht. Das ist nicht mein Gebiet. Nee, ich aber dennoch sollte ich tatsächlich was machen und hab's auch mehr oder weniger vor, aber die obligatorischen täglichen Hundespaziergänge und die schon angesprochene Gartenarbeit waren das Einzige, was aktuell so war in letzter Zeit.
Oh ja, stimmt. Man hat gesehen bei dir im Be Real, du hast irgendwie riesige Anhänger weggefahren, oder?
Ja, das ist also, ja, wir haben so einen Baum, wo ich schon eigentlich kurz davor war, den komplett abzumachen, weil er mich schon nervt. Man sieht kaum noch was, wenn man die Einfahrt rausfahren will. Und ich hatte immer schon ein schlechtes Gewissen, weil er eigentlich den ganzen Gehweg versperrt hat und alles. Ja, aber dann habe ich den jetzt mal doch mal zurückgeschnitten. Aber es war wirklich ein kompletter Anhänger voll.
Boah, krass.
Ja, und tatsächlich auch halt, ja, ich habe oben halt auch ein bisschen gestutzt, daher hätte ich diese Teleskopsäge oder hätte ich da auch gut gebrauchen können. So musste ich mit der Leiter abenteuerlich in den Baum reingehen. So eine sehr wackelige Geschichte, aber es hat funktioniert.
Bob, du wirst übrigens auch noch merken, dass dieses Teleskop-Schneideding kannst du auch in dieser Rubrik dann immer anbringen, weil das ist furchtbar anstrengend. Brustmuskelkater ist Deluxe. Obligatorisch. Ja.
Okay. Ich darf das jetzt nicht mehr. Also ich muss ja jetzt warten bis nächstes Jahr damit.
Ja, stimmt.
Ja, das ist schon, aber das ist tatsächlich heftig. Also die...
Ja.
Ja. Ich eigentlich der ganze Oberkörper ist, da tut
alles. Ja genau, weil man muss das Ding weg. Immer so hochhalten, immer möglichst gestreckt. Es ist auch immer ein bisschen zu kurz, egal wie lang es ist. Und je länger es ist, desto schwerer wird es ja durch den Hebel. Und dann musst du es ja auch noch betätigen. Also es ist wirklich eine fürchterliche Plackerei. Aber ja, man ist glücklich, was man getan hat.
Ja, wenn man dann so ordentlich was runtergeholt hat, ist bestimmt cool, ja.
Da habe ich auch schon ganz schön viel geschnauft die Woche. Ich habe auch nämlich einen Haufen Bäume noch geschnitten jetzt kurz vorm 1. März. Und es war auch Arbeit. Also tatsächlich diese Woche fühle ich mich sportlich mäßig betätigt, wenn es nächste Woche ist.
Ich habe die Woche, als ich das Hochbeet gekauft habe, ich versehentlich auch ein bisschen Saatgut gekauft. Ich denke, ich bin die nächsten 2 Jahre versorgt. Ja, ich habe dann Kartoffeln gekauft und dann ist mir eingefallen, wo will ich eigentlich überhaupt Kartoffeln bei uns anpflanzen?
Die muss ich irgendwie Platz.
Irgendwie
Krebs haben wir einen Teil vom Garten
im Beet verstecken. Ja, ich werde die und Rhabarber habe ich gekauft und noch irgendwas. Die Sachen muss ich einfach irgendwie unauffällig unterbringen und dann wächst da halt irgendwas Grünes und dann
rammelt's aus. Was wächst denn da? Das ist ja interessant. Na, wir lassen es mal weiter warten, ja, mal genau. Gucken. Ach, eine unscheinbare weiße Blüte. Na, mal gucken. Ne?
Ja, warte mal. Gucken, was draus wird. Guck mal, meine App sagt Kartoffel. Das ist ja toll.
Sehr gut.
Ja. Gut, nächste Kapitelmarke. Es geht um den Dad-Joke der Woche.
Mhm.
Robert,
hi.
Your time to shine.
Oh Gott.
Hast du was?
Meine Liste wird langsam ein bisschen dünner, aber ein paar hätte ich noch, ja.
Hast du nicht vor 2 Wochen noch gesagt, ich kann euch bis Weihnachten totwerfen mit Dead
Jokes? Ja, aber da habe ich dann nochmal durchgelesen, die ich da unten alle habe und da sind manche schon eher dünn. Ist dann nochmal.
Ganz kurz, Willems, wie stehst du zu den Dead Jokes? Weitermachen oder eher lassen?
Ich bin absolut dafür.
Also, sehr gut.
Die Vorgängerrubrik kam definitiv bei mir nicht so gut an wie diese hier.
Die Jazzwitz der Woche, meinst du?
Ja.
Ja, die waren ja
also die waren
AI generiert.
Ja, am Ende hin, aber ja, nee, die waren ja, nee, die sind schon
relativ. Jazzwitz der Woche also. Hatte eh nur einen Liebhaber, das war der Daniel.
ich glaube auch nur wegen des Jingles.
Bob, komm, bring uns einen Dad-Joke.
Okay, wie heißt der Schutzpatron der Vergesslichen? Dings.
Ja. Letzte Woche Dings Bums, diese Woche Dings, das wiederholt sich ja.
Okay, was ist das Gegenteil von Reformhaus?
Reh hinterm Haus.
Richtig!
Wow!
Sehr gut!
Okay, welches Gebäck hat auf alles eine Antwort?
Der Google-Hupf.
Okay. Und da wir heute Aschermittwoch haben, noch einer, der zur Jahreszeit passt. Was ist das Gegenteil unbedingt. Von Fastnacht?
Ganznacht? Ganztag?
Langsamtag.
Fastnacht.
Scheiße. Oh Gott. Aber das sind die Besten. Wenn wir so drauf reagieren. Jedenfalls, mir geht's so, wenn ich die dann höre, das finde ich immer am lustigsten. Man merkt so, das tut allen weh.
glaube, so sind die gedacht.
Ah, sehr gut. Vielen Dank. Hat noch jemand einen? Willems, hast du einen Lieblingswitz? Oder Witze, mit denen du Begeisterung bei deinen Töchtern erntest?
Oh, ich habe
Nee, also ich habe einen Lieblingswitz, aber den kann ich erst, ich glaube, in 12, 13 Jahren bei meinen Töchtern anbringen.
Oha. Also das, aber hier vielleicht?
Nee, das ist schon okay.
Okay. erst wenn das Mikro aus ist, ich verstehe.
Ja, vielleicht.
Sehr gut.
Ich habe noch einen.
Ja, okay.
Schlaf ist nie falsch, außer rückwärts.
Gut. Ja. Ja. Podcast-Gold, sag ich.
Ja, Podcast-Gold. Was haben wir noch? Ich glaube, ich bin dran als nächstes, oder?
Also jetzt bist du dran. Was schauen wir in der nächsten Woche? Du hast ja gesagt, du hast schon irgendwie seit Monaten was für...
Genau, seit Wochen.
Wohin?
Und zu Apple. Und wurde mir sogar empfohlen
Apple.
Von Frau Nachti. Diese Woche wurde mir empfohlen, weil sie hat ihn geschaut. Aber es war gar nicht nötig, ihn mir zu empfehlen, weil ich ihn vorschlagen wollte. Eigentlich letzte Woche schon, aber jetzt war Herr Willems da. Deswegen ist diese Woche. Und wenn ihr Apple aufmacht, werdet ihr wissen, welcher es ist, nehme ich an.
Krank Berlin, schlägt er mir vor.
Es liegt so auf der Hand.
Mir wird ja irgendwie nur Sachen vorgeschlagen, die mir gar nichts sagen.
Also wir schauen mal wieder Anya Taylor-Joy.
Ach ja, hier. Ich sehe es jetzt in dem Moment, wo du sagst,
ja,
Anya Taylor-Joy und Sigourney Weaver. Zwei hochqualifizierte Agenten.
Miles
das ist ja was, ja, für euch, Christoph.
Klingt gut, oder?
Hatten wir nicht Miles Teller erst neulich?
Ich verwechsel ihn immer mit einem anderen. Ich glaube, ich dachte neulich, wir hätten ihn gehabt.
In Top Gun Maverick hatten wir ihn, richtig. Ja, jetzt
eine. Stimmt, da hatten wir ihn. Ja, ich habe ihn verwechselt neulich, als wir diesen Horrorfilm auf der Insel geschaut haben. Da war er es gar nicht. Da war ein anderer mit so einem Bart. Ja, genau, Agenten. Ich habe schon so kurz nach Weihnachten oder so einen Trailer gesehen. Und hatte mir gedacht so, oh geil, wenn der kommt, den will ich sehen. Und den will ich vorschlagen.
Ich hatte kurz überlegt, den auch auszuwählen.
Mhm.
Aber hatte ich dann nicht irgendwas mit Horror oder so gelesen? Oder habe ich das jetzt völlig falsch abgespeichert? Und dann dachte ich nur, nee, das ist ja eigentlich so gar nicht so euer Ding.
Der ist das ja, den Trailer habe ich auch schon gesehen.
Gell, mit so einer Schlucht und so.
Ja, ja, so ganz.
Wo die auf beiden Seiten sitzen und dann, ja, ja.
Ja, ja, das
geht so ganz in klar.
Richtung, das könnte Horror werden.
Genau, kann alles werden, gell? Kann,
ja, ja.
Wow. Ja, mal gucken, was es wird.
Da finde ich den Trailer schon gruselig.
Ja, genau, fand ich geil.
Ja.
Genau diesen Gedanken hatte ich auch.
Hat noch keine deutsche Certification in der IMDb stehen, aber in England oder Amerika ist er PG-13.
Mhm.
Und die Genre-Tags in der IMDb: Dark Romance, Monster Horror, Survival, Action, Adventure, Horror, Romance, Sci-Fi. Also ist alles dabei.
Ja, klingt gut. Gute Mischung.
Comedy fehlt, das ist nicht drin. Alles andere haben wir, glaube ich.
Ja, Anya Taylor-Joy und Comedy. Ja doch, The Menu. Da war ein bisschen Comedy dabei. Aber Anya Taylor-Joy und Comedy ist nicht so...
6,8 auf der IMDb. Wir
werden sehen.
Christoph, hast du gesehen, wer die Musik macht?
Habe ich nicht drauf geachtet. Auf sowas achte ich in der Regel nicht.
Dann macht die. Trent Reznor.
Geil.
Und, Atticus Ross. Also
ja, das ist ja...
Das ist ja mal cool.
Kann ja nur gut werden.
Ja gut, Trent Reznor macht unheimlich viel Filmmusik, aber auch oft sehr gute Filmmusik. Also.
Ja.
Schauen wir mal, okay, wie
der wird. Jetzt habe ich so ein paar IMDb-Bilder durchgeguckt und so bei Bild 14 kommt dann das erste Mal jemand, der nicht sehr humanoid aussieht.
Dann schaue ich die gar nicht an.
Nee, das möchte ich auch nicht sehen.
Das spoilert mir dann zu viel. Ja.
Aber der Trailer ist echt, also wer nicht Lust hat, den jetzt zu gucken, der Trailer lohnt sich schon.
Ja, ich war auch.
Das ist schon wie ein kleiner Kurzfilm.
Ja, stimmt. Okay.
Sehr schön.
Dann beschließen wir es für heute.
Genau.
Dann danken wir Willems dafür, dass er bei uns war.
Genau, vielen Dank.
Und geht schlafen.
Und dann würde ich sagen, spätestens bei der 1000 hören wir uns wieder.
Spätestens bei der 1000.
Können wir jetzt noch aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt nämlich seit ein paar Wochen eine WhatsApp-Gruppe, wo wir vier drin sind. Die du hast sie gegründet, Willems, richtig?
Genau, ja.
1000, ich bin dabei oder so ähnlich.
Sehr, sehr gut. In irgendeiner Folge vor ein paar Wochen hattet ihr da auch irgendwie drüber geredet und ich weiß gar nicht mehr, wie das war.
Es gibt seit 22. November, also.
Ja, ich glaube, das war, als der Fernando zur 500 was geschrieben hatte.
Mhm. Ja, das kann sein.
Und kurz danach hast du dann gesagt, 1000, da bin ich dabei.
Ja, da hat sich doch, war da nicht auch, irgendwie hat sich dann die 500 gejährt oder irgendwie sowas.
Das kann gut sein, ja.
Ja. Weil wir hatten dann ja auch noch irgendwelche Bilder nochmal rausgesucht von damals. Ja, das ist, ja, von daher organisiert war, bin dabei. Das
Pressure.
Ja, ja, der Jan hat ja die Woche gerade die 500 gehört oder die Tage sogar und hat so Dinge bei uns in der Gruppe geschrieben, wo ich nicht so ganz weiß, wie ehrlich er die meint. Es klang so ein bisschen wie, es war ganz schrecklich oder es war ganz gut. Also ich werde nicht so ganz schlau daraus, was er geschrieben hat. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen, es war Camp.
Also ich habe wirklich nur gute Erinnerungen daran, an den Abend. Also
ja, ich fand es auch, war ein lustiger Abend.
Ja, war echt super cool.
Gut, dann schwelgen wir jetzt noch ein bisschen in diese
Erinnerung. Und mega aufregend, das weiß ich auch noch. Wir waren alle, glaube ich, ganz schön aufgeregt.
Ich weiß nicht, waren wir aufgeregter als bei der Videofolge? Bin ich mir nicht sicher.
Eine Videofolge?
Ja, wir haben auch mal eine Videofolge gemacht.
200.
Genau, die 200 gibt's als Videofolge.
Gibt's die immer noch?
Na klar.
Logisch.
Oh, muss ich mal reingucken.
Das sieht alle anders aus, als du es jetzt kennst, aber ja.
Ja, gut, aber ausgefallen sind und so.
Also, ich habe euch auch damals schon gekannt, tatsächlich. Also, so ist ja nett. Also,
ja, okay. Ja, du hast schon ewig.
Als ich auch so die alten Artikel zu Bajana und so rausgesucht habe, da ist ja noch das alte Profilbild von dir, Stefan, drin. Also, so ohne Gesichtsbehaarung. Ach, da kenne ich dich auch noch, also.
Ja, ja.
Von daher, jo.
Ach, ja. Ach, oh, ja, stimmt. Auf der Webseite für die Leute, die das jetzt vielleicht auch nachschauen wollen, gibt es die 200 zweimal. Es gibt einmal die Audiofassung und einmal die Videofassung. Und bei der Videofassung ist es durch den Podlove-Player, der keine Videos versteht, ein bisschen wirr. Da muss man quasi unter dem Player, steht so in ganz kleiner Schrift, Download. Oder man kann auch in dem Player unten auf den Download-Button drücken und dann öffnet sich üblicherweise ein neues Video. Browserfenster mit dem Video und da kann man es dann angucken.
Krass, 500 Megabyte.
Ja, aber liegt da immer noch rum auf dem Server, kann man runterladen, kann man angucken.
Sehr schön, werde ich mir demnächst mal anschauen.
Sehr gut, genau. Aus heutiger Sicht von wie YouTube-Produktionen heutzutage so aussehen, sicherlich kein Highlight, aber für Fans der Materie ein Must-See. Sag ich jetzt einfach mal so. Genau. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche sprechen wir über The Gorge. Danke, Willems, dass du da warst. Danke euch Zuhörerinnen und Hörern da draußen. Kommentare wie immer sneakpod.de. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.